Letzte Woche Spider-Man 2, diese Woche Mario Wonder und nächste Woche Alan Wake 2. 2023 ist wohl das wahrscheinlich beste Spielejahr aller Zeiten? Fragezeichen. Das diskutieren wir jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen, wundervollen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite der gute Gregor. Hallo Gregor.
C'est moi, c'est moi. Hallo, hallo.
Und auch an meiner Seite wieder die gute Sarah. Hallo Sarah.
Hallo.
Sarah hat sich beworben, hier als Stammgast im Game Talk dabei zu sein und ich sag ja.
Ich weiß nicht, ob das so war, Elias. Nein, ich bin gerne hier. Ich war letzte Woche schon hier, aber es, wie du gerade schon angeteased hast, es kommen einfach so krasse Sachen gerade raus. Und ich wollte letzte Woche über Spider-Man reden und heute über ein Spiel, das jetzt gerade rauskommt, über das wir letzte Woche noch nicht reden konnten, aber jetzt.
Ghost Runner 2 ist das, um das mal so leicht anzuteasen. Sarah hatte die Möglichkeit, einfach coole Spiele anzuspielen und deswegen ist sie ein bisschen häufiger jetzt hier. Freut mich, weil wir so weiter coole Themen im Game Talk besprechen können, aber nicht nur Sarah hat tolle Sachen mitgebracht, sondern auch der gute Gregor. Gregor, ich habe schon versucht, bei euch hier so leichte Anzeichen von Müdigkeit zu erkennen in euren Augen, ob ihr vielleicht das ganze Wochenende Mario durchgespielt habt. Wie war so euer Wochenende? War Spiele geprägt?
Also, um es nicht zu viel vorwegzunehmen, aber ein guter Teil hat schon Mario gehört. Ich musste mich speziell so tatsächlich so ein bisschen ausbremsen, weil es jetzt nicht so viel Mario Wonder vorhanden, als dass man ewig spielen könnte. Deshalb habe ich mir tatsächlich nochmal nur so eine Welt aufgespart.
Ja. Und wir haben uns sehr schön auch schon am Freitagabend getroffen, ja, um eine gute Portion Mario Wonder zu spielen.
Ja, erzählt mal, lasst uns da gerne direkt in Mario einsteigen. Ihr habtet letzten Freitag hier auf Rocket Beans TV das große, wie nennt man's?
Beans Versus.
Beans Versus, natürlich, wo sich die halbe Belegschaft vor die Kamera trifft und gemeinsam ein Spiel zusammen durchspielt. Und in dem Fall war das Super Mario Brothers Wonder. Habt ihr es geschafft? Habt ihr es durchgespielt?
Also, ich meine, wir verraten ja nicht zu viel. Die Leute haben ja schon das Wunder von Mario Wonder mitbekommen. Eins der krassesten Finals, die wir hatten mit Timo am Controller. Ja. Also checkt das gerne aus, es gibt's komplett zu sehen. Aber ja, es ist von vorne bis hinten beendet worden.
Es sind neue Talente geboren worden, sagen wir es mal so. Mittlerweile im Forum, vielen Dank dafür, schon Zusammenschnitte von Timos Gameplay und den besten Timo-Momenten, weil Timo vor
Timo
dem
Zocholl, Abend, oder was?
Ja, okay. Weil der vor dem Abend gar nicht so viel mit Jump'n'Runs am Hut hatte und wir ihn da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen haben, sagen wir es mal so. Es war sehr schön. Wir saßen da am Schluss zu 10 oder so und haben Timo angefeuert nachts um 12:30 und das war ein sehr, 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 sehr cooler Moment.
Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, also wenn wir das nicht so in diesem Beans-Versus-Kontext machen wollen, ihr wart mir alle viel zu laut. Ja. Da kommt der alte Mann, so alle schreien durcheinander, macht er so. Für den Moment war es ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Dauer aus durchgehalten hätte. Ich war am Anfang oder am Ende für ein paar Stunden jeweils da. Die Mitte habe ich dann selbst gespielt. Um dann auch mal entspannt selber ein bisschen zocken zu können. Aber ab und an mal, ich glaube, ich muss bis zum nächsten Mario dann wieder auftanken, bis das nächste Haupt-Mario rauskommt.
Sarah, bei dir weiß ich, dass du das im Vorfeld schon mal ein bisschen auf der Polaris gespielt hast. Gregor, wie war's bei dir? Hast du das am selben Abend noch das erste Mal gespielt oder hattest du auch vorher Zugriff?
Oder morgen direkt davor, ist mal direkt der Release ja an dem Freitag gewesen. Ich hatte kurz schon mal reingeschaut, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich hatte ja bewusst auf der Polaris jetzt die Finger davon gelassen, um mich dann nicht zu viel spoilen zu lassen. Also nicht, dass man jetzt hier von der Story dann zu viel mitbekommt und alles. Aber es geht ja nicht um die Story von Mario, sondern es geht einfach darum, das Ideenreichtum ist ja das, was den Titel so ausmacht und wie dich hier jeder Level mit neuen Sachen überraschen kann, Gameplay-Elementen, inhaltlichen Sachen. Und es war so, dass ich am Morgen gespielt habe, dann bin ich zu Beans Versus gekommen und habe mit den Leuten hier gespielt, dann bin ich nach Hause gegangen, habe ein bisschen mehr gespielt.
Und dann bist du wieder zurückgekommen.
Bin ich zurückgekommen, um Beans Versus zu beenden, dann bin ich nach Hause gegangen, habe es an meinem Beamer angeschlossen und bis 4 Uhr nachts gespielt.
Wow.
Also ja, ein kleines bisschen Mario ist dabei gewesen.
Ja, dann erzähl mal gerne so von deinen Ersteindrücken. Ich erinnere mich, als wir das hier das erste Mal besprochen haben nach der Direct und wir so angetan waren von dem neuen in Anführungsstrichen Stil mit den frischen Animationen, den leicht veränderten Style, viel mehr Liebe zum Detail, schien das zumindest so in den Trailern. Jetzt nach ein bisschen Spielen, wie ist denn so dein Ersteindruck?
Ja, also ich find's großartig. Na, also es ist legitim, durchaus in der Diskussion drin für Game of the Day. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich dann sagen würde, da kann man sich drüber streiten, hier und da. Aber im Großen und Ganzen, die haben bei Nintendo das, worauf sie abgezielt haben, was du gerade so ausgeführt hast. Also den Stil, den vielleicht einige bei den New Super Mario Brothers Sachen durchaus mal kritisiert haben, der ja so ein bisschen sehr, ich will jetzt sagen, klinisch, bei einem Mario hört sich das falsch an, aber die New Super Mario Brothers Sachen waren ja schon in ihrer Denke drin, nennen wir es mal so, ne? So wie die klingen, so wie die aussehen, immer noch das unsägliche Multiplayer, dass das Spiel immer anhält, wenn jemand ein Power-Up nimmt, da kriege ich heute noch das kalte Kotzen, wenn ich dran zurückdenke. Das haben die meisten Multiplayer-Sachen dabei. Und das hier, man kann schon sagen, es ist ein Nachfolger zu New Super Mario Brothers, aber mit vielen so Ideen und ja, Reminiszenzen an viele andere alte Mario-Games. Ich habe Elemente von Mario 2 auf dem Game Boy da drin gesehen. Es hat so ein doch einigermaßen Mario World und Mario 3-Gefühl, wie das so zusammengepackt ist. Du hast auch New Super Mario oder Super Mario Brothers 3D World, was die Oberwelt und andere Sachen angeht, wie das so zusammengeschraubt ist. Und es fühlt sich an wie so ein Best-of-Mario mit, aber lass uns an jedem Level mal gucken, wie wir so ein paar kleine eigenständige Ideen machen. Der Look ist absolut fantastisch. Also ich finde, ich liebe, wie dieses Spiel ausschaut und klingt und sich handelt. Und nein, ich persönlich denke nicht, dass die Blumen nerven, wenn diese Diskussion mal da gewesen ist. Wir haben ja die plappenden Blumen mittlerweile, die wir im Trailer gesehen haben. Ich finde großartig, ja, für ab und zu mal, du schaffst es, ja. Oh, das war aber hart, ne? Und so, ne? Wenn die dann zwischendurch mal plappern, haben sie schon ganz cool gemacht und es steuert sich super, ja. Du hast ein paar interessante Power-Ups jetzt mit dabei, wobei ich sagen würde, mir persönlich gefällt der Elefant am besten. Ich finde die Blasen jetzt nicht so gut, also nicht so krass. Ja, das ist jetzt nicht, wo ich sage, oh geil, endlich habe ich hier das Blasen-Power-Up, wo man so Bubble-Bobble-Style-Gegner in Blasen einfangen kann. Mhm. Und auch hier, wir sehen gerade viele Leute, die dann die Videoversion schauen, da gibt's auch noch das Power-Up mit dem Bohrer auf dem Kopf, das auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Diese Abzeichengeschichte, die sie reingepackt haben, so ein bisschen Paper Mario-Style, wo man Abzeichen sich verdient und dann zusätzliche Skills freigeschaltet werden. Auch ein bisschen skeptisch zu Beginn, weil so eigentlich macht Mario aus, dass du das Grundrepertoire hast und dann das wirklich auf der Pike von der Pike auf lernst. Ne? Und hier kannst du beeinflussen, oh, du hast diesen Power-Up-Jump aus Mario 2, dass du dich ducken kannst und hochspringen kannst oder mehr schweben in der Luft und so weiter und so fort. Und das kann vielleicht das reine Spielerlebnis dir vielleicht ein bisschen so durcheinander bringen. Ich muss mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn ich das zum zweiten oder dritten oder vierten Mal dann durchspiele. Weil das Spiel wird dich auch dann dazu zwingen, öfters die Level anzugehen mit den Collectibles, die drin sind. Die Wundersamen wären auch vielleicht nochmal ein Punkt, wo ich ein bisschen kritisieren würde, weil grundsätzlich ist es cool, wie sie den Level verändern, wenn du da hinkommst, jeder Level hat dann so mindestens einen von diesen Wundersamen und der verändert dann den nächsten Part mit so einem Drogentrip ein bisschen, der das Gameplay auch nochmal adaptiert. Aber im Grunde hast du dazwischen immer noch die Strecke Level, die auch noch vorhanden ist ohne diesen Wundersamen. Das heißt also, in der Theorie musst du auf diesen Wundersamen gehen und dann durch langweilige Level zurücklaufen ohne den Wundersamen, um den Rest zu erkunden. Und das wären so ein paar Kleinigkeiten, wo ich noch mal ein bisschen so kritischer ins Gericht damit gehen würde. Mhm. Grundsätzlich bin ich aber begeistert. Ich würde für mich sagen, wie gesagt, ich habe es für mich jetzt so ein bisschen, also fast alles nochmal selbst durchgespielt, nachdem wir das hier auch auf dem Sender gemacht haben. Eine der Welten habe ich nochmal ausgelassen, um mir nicht zu viel dann vorwegzunehmen. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen kurz insgesamt. Das liegt eigentlich auch daran, dass wir mittlerweile ganz andere Sachen gewöhnt sind. Also ich bin vielleicht heutzutage mehr bei so einem Mario Odyssey dabei, muss ich sagen, mit seinem Adventure-Aspekt, weil da hatte ich das Gefühl, da habe ich wesentlich mehr vom Spiel, wo ich mich dann draufschrauben kann und immer wieder was machen kann und sammeln kann. Und das Ding kannst du hier an zwei Nachmittagen komplett durchspielen und sagen, okay, vielleicht wenn ich noch alle lilanen Münzen, die verteilt sind, nochmal holen will, kann ich nochmal ein bisschen extra was machen. Also könnte es da in dem Sinne ein bisschen umfangreicher sein und ja, andere Punkte werden mir noch auffallen aber, ja. Oder einfallen, ich will aber nicht zu viel dann von der Zeit wegnehmen.
Ja, das war ein geiler Rundumschlag, finde ich gut. Sarah, ganz kurz zu dir, ich kann nämlich bei dir gar nicht einschätzen, wie Jump'n'Run-affin du bist, wobei du letzte Woche ja schon eins mitgebracht hast. Wie war so deine Perspektive, als du Mario Wonder gespielt hast?
Ich bin eigentlich auch total Jump'n'Run-affin, sowohl jetzt Mario-Teile und eher casualigere Sachen jetzt in der Hauptreihe, als auch letzte Woche haben wir ja so über diese Präzisionsplattformer geredet. Ich bin jetzt nicht super krass into it wie andere Menschen auf diesem Sender, aber ich habe schon, seit ich klein bin, eigentlich alle Mario-Teile gespielt, freue mich da auch drüber und habe da auch ganz gerne ein bisschen mehr Herausforderungen drin. Also ich finde auch, dass Mario Wonder hat sehr viele Möglichkeiten für Einsteiger und Mario ist absolut eine Familienmarke und für alle Altersgruppen da, ne? Und dafür hat's, das hat Gregor nämlich gerade nicht erwähnt, dafür hat's auch noch mehr Möglichkeiten. Also du kannst dir das Spiel schon auf viele Arten und Weisen einfacher machen, aber es gibt nicht ganz so viele Möglichkeiten, es schwerer zu machen. Es gibt eben diese 5-Sterne-Level, die gibt's auch in jeder einzelnen Welt. Und es gibt Herausforderungen, will da jetzt nicht so viel vorwegnehmen. So, das macht schon auf jeden Fall auch Spaß. Und ich hab's auch noch gar nicht zu 100% durch so. Nur allein schon an der Tatsache, dass man es innerhalb von 8 Stunden durchspielen kann, bis zum eigentlichen Endboss. Und dieser eigentliche Endboss von Timo Zocholl, der eigentlich nichts mit Jump'n'Runs am Hut hat und an dem Abend sich ein Level eingespielt hat, geschafft werden kann innerhalb von 3 Versuchen, spricht vielleicht so ein bisschen für den generellen Schwierigkeitsgrad oder den Anspruch von an tatsächlich den Schwierigkeitsgrad von Mario Wonder. Das finde ich so ein bisschen schade, aber nur aus meiner speziellen Perspektive raus und aus meiner Spielerinnensicht so. Aber es ist wunderbar. Ich kann alles unterstreichen, was Gregor gerade gesagt hat. Die Blüten- oder Blumenwelt im Gegensatz zum Pilzkönigreich ist gespickt von neuen Gegnern und von Animationen. Alles hat nochmal eine extra Animation bekommen. Dieser Elefant, wie der sich in diese Röhren reinquetscht. Oder die Goombas, die irgendwie schlafen mit ihrer Schlafblase so. Es ist ganz, ganz arg toll. Es gibt die Sarg-Aas, die hat man gerade im Trailer gesehen, die kommen auf dich zugerannt und reißen ihren Mund so und sagen ganz doll, ah, um dich einzufangen und so. Und ich finde auch, das hat keine krasse Story. Die Story kann man sich denken, wenn man schon mal ein Mario-Spiel gespielt hat, aber man spielt es für diese Wunder, meiner Meinung nach.
Wobei ist das ja direkt zu Beginn den krassen Twist. Ja, Bowser entführt nicht Peach, sondern Bowser wird ein Schloss.
Ja, was auch eins.
I am the castle.
Ja, was eins der Wunder ist. Und ich muss sagen, ich spiele das auch wegen der Wunder einfach, weil es so abwechslungsreich und so spannend ist, was wohl als nächstes im nächsten Level einen erwartet. Da hat man so ein, zwei Sachen in den Trailern auch schon gesehen, aber da sollte man vielleicht gar nicht so viel vorher angucken, sondern selber spielen. Ja.
Cool. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe nur sehr, sehr wenig bisher selber gesehen und gespielt. Eine Sache, die ich nicht so häufig mitbekomme, aber die mich brennend interessiert und die ich als einzige auch so ein bisschen in Twitch-Stream so ein bisschen verfolgen wollte, ist der Online-Modus. Der
Crap. Terrible.
Jetzt lass mich doch mal kurz das zumindest ausführen.
Crap.
Der Online-Modus ist kein klassischer Online-Modus, wie man ihn jetzt sich vielleicht vorstellt. Man spielt nicht sofort mit irgendwelchen anderen Spielerinnen oder Spieler in einem Level, sondern man sieht quasi so Schatten wie in Dark Souls oder Elden Ring und man kann dann quasi sehen, wohin einige der Leute hingeht, was sie da potenziell machen. Du kannst Pappaufsteller hinstellen, um quasi Continues für Leute zu erstellen. Wenn du zum Beispiel selbst in einen Abgrund fällst, kannst du dann als Geist zu so einem Continue hinfliegen und dann geht's für dich weiter, statt das Spiel nochmal komplett oder den Level komplett von vorne zu machen. Das finde ich auf dem Papier ganz interessant. Wie habt ihr das empfunden, Gregor? Anscheinend hast du es.
Ich habe es kurz ausprobiert und es war relativ sinnfrei, fand ich persönlich. Es ist, glaube ich, mehr so ein nettes Gimmick, weil die geguckt haben, was können wir online und was im Multiplayer machen. Ich hätte es, glaube ich, viel cooler gefunden, wenn der Multiplayer sowieso grundsätzlich anders funktioniert hätte, wenn du tatsächlich Leute mit eigenen Instanzen, die online in ein Level gehen und dann mal so ein Rennen machen können oder gemeinsam auch mal in unterschiedlichen Teilen des Levels sein können, agieren können. Hier ist es mehr so wie von wegen, ja, lass es uns ein bisschen belebter werden. Du hast die Soul-Spieler erwähnt, hat eben diesen gewissen Eindruck, du hast auch diese komischen Aufsteller, die nochmal dazu sein können. Man kann sich so Herzchen verdienen, indem man Support nochmal leistet, sodass man auch nochmal irgendwie so einen monetären Wert hat, der, oder zumindest irgendeine Zahl, die hochgeht, damit man sich darüber freut, damit man es nicht nur aus reinem Spaß an der Freude und Nächstenliebe dann macht. Und es wird ja auch jederzeit nochmal von der Worldmap angeboten. Also in jeder Ecke, wo du hingehst, steht eines von diesen Online-Zeichen. Geh doch mal online, mach das doch mal. Ich fand das eher ablenken, muss ich sagen. Ja, wenn ich in so einem Level drin bin und dann du eben diese Geister siehst, die da herumschweben und so die Zeichen, die dann überall sind, da finde ich cooler die Dark Souls-artige Einbindung bei Mario Maker, muss ich sagen, weil da hat es ja Sinn ergeben, wenn du dann zum Beispiel Leute hast, die dein Level spielen und dann zeigen die, oh, übrigens hier Abgrund und da nochmal irgendwas, was so Miiverse-mäßig gemalt ist. Da fand ich das also so ein bisschen sinniger drin als jetzt hier in dem Spiel. Und damit einhergeht tatsächlich der Multiplayer, der hier ein bisschen anders als bei New Super Mario Bros. Funktioniert. Du hast jetzt auch bis zu 4 Leute, die jederzeit in den Level rein können. Was cool ist, was eigentlich auch sehr gut ist, ist nicht mehr, dass das Spiel anhält, sobald jemand ein Power-Up mitnimmt. Aber es ist jetzt so, dass jede Session wird von einer Person eigentlich gespielt und die anderen müssen um diese Person drumherum laufen. Die hat so die Krone, glaube ich, auf. So ist es im Spiel gelöst, damit du sehen kannst, wer ist gerade der aktive Bildschirm. Und die anderen bewegen sich da drin und können nicht wirklich absehen, wenn sie nicht in die gleiche Richtung gerade laufen. Wo ist der Level zu Ende? Wo geht er wieder hin? Bin ich jetzt ein Geist, der wieder zurückgeholt werden kann? Und ich finde Multiplayer, wenn du keine getrennten Instanzen hast, wo du mit deinem eigenen Bildschirm oder Splitscreen oder sowas dahin kommst, ist sinnfrei bei einem Präzisionsplattformer oder bei einem Plattformer, wo du dann gucken musst, wie du schnell und vernünftig durch ein Level durchkommst, sondern das ist was, wo Eltern ihre Kinder oder die kleinen Geschwister da mitmachen können, die dann nicht so anspruchsvoll bei sowas sind und mitgeschleppt werden wollen. Aber Spaß macht das nicht.
Bevor ich, Sarah, zu dir komme, ganz kurze Korrektur. Tatsächlich gibt es Races. Also du kannst
es gibt Race-Level da drin, aber ich weiß nicht, wie die im Multiplayer funktionieren. Ist es so, dass hast du das Splitscreen oder bist du darauf angewiesen, dass alle im gleichen Bildschirm sind?
Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich wie gesagt selber noch nicht zu 100%
gespielt habe. Also die Races habe ich gemacht, das können die Leute gerne, die da draußen jeden
Level nochmal ausprobieren. Hast du Friend-Races gemacht? Weil sie heißen explizit Friend-Races. You host Friend-Races by hitting the Race-Block in a course in Super Mario Bros. Wonder, read on to learn more, bla bla bla.
Also okay, könnte cool sein.
Also es gibt tatsächlich einen Multiplayer-Modus, wo du halt wirklich mit anderen Leuten in deiner Friends-List oder wahrscheinlich in einem Raum, den du erstellst, selber Rennen gestalten kannst. Sagen kann, das gibt's aber doch. Jetzt zu dir, Sarah. Du hast wahrscheinlich auch ein bisschen zumindest online gespielt.
Nee, tatsächlich online nicht. Wir haben es nur lokal ausprobiert. Deswegen kann ich zum Online-Multiplayer auch gar nicht viel sagen. Okay. Will aber eben noch auf den Lokalen eingehen. Da haben wir es zu viert gespielt. Das ist halt schon dieses klassische 2D-Mario-Multiplayer-Problem. Alle rennen in eine Richtung und eigentlich ist es sehr wuselig und man verliert manchmal auch so das Gefühl ganz kurz für seinen eigenen Charakter. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade wieder? Und man fällt runter und ist dann eben der Geist, der dann wieder zurückgeholt werden kann. Das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Spielstil. Aber ich glaube, dass der Multiplayer gerade auch mit diesen neuen spielbaren Charakteren, also es gibt ja die Yoshis und es gibt Mopsy, was übrigens der beste Name ist, die sind so ein bisschen das Äquivalent von früher, wenn man dem kleinen Bruder den nicht angeschlossenen Controller gibt, weil die kriegen keinen Schaden. Also wenn du Yoshi oder Mopsy spielst, dann kann man zwar noch sterben, indem man runterfällt, aber man stirbt nicht mehr durch Gegner. Und dann können eben vielleicht auch Familien miteinander spielen, kleinere mit größeren und die größeren.
Das ist doch cool, oder?
Ja, ich find's mega. Deswegen wollte ich es nämlich noch erwähnen, weil das noch nicht heute besprochen wurde. Und ich glaube, das vielleicht so zu zweit oder maximal zu dritt mit 2 Kindern oder so, ist, glaube ich, für diesen Case ein sehr schönes Erlebnis. Aber ich brauche das jetzt nicht mit 4 Erwachsenen, die dann irgendwie in alle Richtungen wieder wollen.
Also wenn du keine Kinder dabei hast, könnte das, glaube ich, super frustrierend für alle werden, die nicht gerade die Krone aufhaben da. Zumindest war das mein Eindruck, wo wir das hier auch mal, wir haben es bei Beans Versus ja mal in verschiedenen Arten probiert und wir haben mal so eine 4er-Session gemacht und es war einfach, also Sensory Overload und hat keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ne? Also ich würde nicht das ganze Spiel persönlich so spielen wollen.
Ja, die Geschmäcker sind ja verschieden. Es gibt einige, die sich das als Partyspiel sich ranholen wollen, which is fine, aber es gibt auch andere, die halt einfach Lust haben, diesen Online- oder diesen Community-Aspekt mitzunehmen. Ich finde den auf dem Papier ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin, weil ich jetzt auch mittlerweile an dem Punkt angekommen bin, wo ich jetzt nicht unbedingt so ein Riesenlevel nochmal von vorne starten muss, wenn ich gerade irgendwo abgestürzt bin oder so und ich da einen Flagpole sehe, wo ich da einfach hinschweben kann. So, warum nicht? So, wenn man mir die Option gibt und es vor allem eine andere Spielerin oder einen anderen Spieler von einem anderen Spieler hingestellt wurde, finde ich es persönlich nicht schlecht, was mich dann nochmal motiviert, vielleicht auch ähnliche Aufsteller smart zu platzieren, damit, weil du wahrscheinlich auch dann Herzpunkte bekommst, habe ich zumindest gesehen, und das dann quasi deine Gutmensch-Währung ist. Du kannst nichts damit machen. Das zeigt einfach nur, wie hilfsbereit du bist, was ich auch ein bisschen süß finde.
Nein, wir lieben die Likes. Endorphine.
Es zeigt, dass du viel besser im Hilfsbereitsein bist als diese anderen Penner, die das online spielen. Was denkst du, Sarah, eigentlich? Ich habe nochmal geguckt, von wegen, Punkte sind ja jetzt gar nicht mehr drin, aber die haben immer noch sehr viele Zahlen, die man mitbekommen kann, inklusive einer zweiten Währung, die man jetzt für Sachen ausgeben kann, damit man da Ingame-Shops hat. Also jetzt nicht von wegen Monetarisierung, sondern dass einfach du immerhin noch was sehen kannst. Punkte waren ja eh relativ irrelevant. Sie haben aber die Leben drin behalten, die eigentlich ja auch recht irrelevant sind. Wenn die auch weg wären, wären wahrscheinlich viel zu wenig Zahlen auf dem Bildschirm. Oder was war dein Eindruck?
Ja, ich find's auch komisch. Also es fehlt ja unter anderem der Timer, was für viele irgendwie cool ist.
In gewissen Abschnitten, aber nicht mehr standardmäßig.
Ja. Genau. Der ist standardmäßig nicht mehr da und standardmäßig für Erwachsene ist er, glaube ich, eher irrelevant und für Kinder dann manchmal sogar frustrierend, kann ich mir vorstellen. Das ist cool, dass der weg ist, außer in eben diesen Wettkampfsituationen. Das mit den Leben hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil du kannst halt Game Over gehen, aber jedes Mal, wenn es uns passiert ist, kriegst du automatisch von deinem Prinz Florian, heißt der, 5 extra Leben.
Ich glaube, es kostet aber diese lila Münzen, die du sowieso ausgeben müsstest für extra Leben, meine ich.
Ja, aber selbst dann ist es ja, hast du von denen ja auch mehr als genug. Also der Moment, wo du wirklich einen spürbaren Nachteil davon hättest, in dem Spiel schlecht zu sein, der ist schon sehr doll in den Hintergrund gerückt, finde ich. Und das ist jetzt was. Ich weiß nicht, für welche Zielgruppe das sich merkt, das irgendwie einen Unterschied macht.
Wenn sie keine Leben drin hätten, dann würde auch die komplette Ökonomie der One-Up-Pilze weg sein. Der klassische One-Up-Pilz würde nicht mehr existieren. Dann würde also vielleicht ein weiteres Element den Leveln fehlen.
Ist das schlimm? Nein. Mario Odyssey hat das auch gemacht. Die haben den One-Up einfach wegrationalisiert.
Ja, also ich hätte es nicht schlimm gefunden, muss ich sagen. Es fühlte sich so an, als ob der jetzt, Hauptsache der Bildschirm ist nicht zu leer und die Zahlen, die da auftauchen sollen, nicht nur Münzen oder Währungen sein, die du siehst, sondern irgendwas, was vielleicht nochmal
greifbarer ist.
Ja, ich kann auf Time Limits und Punkte verzichten. Leben hätte ich jetzt persönlich bei der Art vom Spiel, vor allem mit den Support-Sachen, die du genannt hast, Sarah, dann auch nicht gebraucht. Und ich bin immer dafür, mach die Sachen mehr accessible. Ja, wer nicht also sich bei jeder kleinsten Herausforderung zurückhalten kann und nicht die Easy-Charaktere, also wenn er die dann nimmt, hab doch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und dann sag, ich verzichte auch auf diese Sachen. Na, lass die Optionen den Leuten offen, die sie dann auch brauchen.
Ja, es stimmt schon. Ich finde halt, was wollte ich gerade sagen?
Ist nicht schlimm. Ich habe noch einen Punkt. Du kannst gerne noch kurz überlegen. Ja. Und zwar wollte ich ganz kurz zu sprechen kommen bezüglich der Innovationskraft, dieses Spiel mitbringt. Ich lese sehr oft davon, dass das quasi ein neues Kapitel ist für 2D Mario Plattformer. Wenn ich das mit Odyssey vergleiche, habe ich zumindest bei Odyssey einen viel viel stärkeren Umbruch gespürt, einen sehr sehr stärkeren, einen sehr sehr stärkeren Abgang von der klassischen 3D-Mario-Formel hin zu wirklich eine kleine Open World, wo du selbst entscheiden kannst, wo, wie und wann du deine Sterne machst. Und bei Wonder, jetzt abseits von natürlich den tollen neuen Gegnerdesigns, den Animationen, der Stil, das fühlt sich doch schon sehr stark nach Oldschool-Mario an. Wie habt ihr das empfunden, beziehungsweise braucht ihr überhaupt großartige Innovationen, was gute 2D-Spiele angeht, gute 2D-Mario-Spiele angeht? Oder denkt ihr euch, fuck it, solange Mario Spaß macht, dann reicht's für mich persönlich?
Ja. Das Thema passt super zu dem, was ich noch sagen wollte, weil Innovation im Gameplay nicht unbedingt. Also klar, es gibt viel neue Gegnerstrukturen und diese Wunder und so, aber ich finde, du merkst halt gerade an dem, wie kurzweilig und mit wie viel du optisch und akustisch beballert wirst, dass es ein neues Mario für eine neue Zielgruppe ist. Also so dieses, die Innovation ist ja in diesem, wie viele Währungen gibt es, wie oft bei jeder einzelnen Sache, auf die du draufhüpfst, kommt, gut, ausgezeichnet, fantastisch, das kannst du alles nicht ausschalten. Du bist ja die ganze Zeit mit Reizen voll geknallt. Und das war für mich so das Zeichen für, wir sind in der neuen Ära mit 2D-Marios, weißt du? Also für mich braucht's bei einem guten 2D-Mario gar nicht so viel Innovation. Ich habe Mario Odyssey auch super genossen und bin auch sehr gespannt, was da im 3D-Bereich als neues Ding so kommen wird. Hoffentlich bald, irgendwann mal mit Nintendo. Aber ja, nö, für mich passt das völlig, wie sie es jetzt gemacht haben, recht klassisch, aber eben gefühlt für eine neuere Zielgruppe, ja.
Mhm. Ich hätte persönlich nichts gegen eine Adaption im Gameplay gehabt in der Form. Bei Mario Odyssey war ja Cappy hieß er, ne? Das transformative Element, der hat das Gameplay nochmal nachträglich verändert und wie du durch die Level da gehst, wie du auch dein Traversal und die ganzen anderen Sachen machst. Und sowas ist in der Form nicht wirklich vorhanden in Mario Wonder. Die haben eben geguckt, wie können wir schön das klassische Jump'n'Run nochmal mit den kleinen Neuerungen, die wir dazu gepackt haben. Und ich zähle jetzt nicht sowas wie einen Elefantenanzug und die anderen Sachen als transformative Elemente. Du läufst immer noch durch die Level und machst dann deine Präzisionssachen oder ab und zu wirst du mal in den Special Worlds gefordert mit wie gut kannst du eigentlich die Walljumps und wie schlecht kannst du sie. Aber in seltenen Fällen wird das dann gemacht und haben schon versucht, sich ein bisschen dran zu nähern mit ab und zu hast du ja auch mal in der Oberwelt diese offeneren Gebiete, wo du sagen kannst, oh, ich kann mal in vier Ecken laufen, da sind verschiedene Level, die ich auswählen kann, ohne die nacheinander zu machen. Das Gating oder wie du vorankommst, ist ja jetzt durch dann die Wundersamen gemacht. Also je nach Level kannst du unterschiedliche Arten von Wundersamen sammeln. Exakt eigentlich, wie du es bei Mario 3D World hast. Nur, dass jetzt pro Welt nochmal eine eigene Art von Wundersamen ist. Mhm. Dass du nicht alles in der ersten Welt sammeln kannst und einfach durchrauscht, sondern immer mal gucken musst und immer mal ein paar Level machst. Und wenn es dann nochmal ein Element gegeben hätte, was tatsächlich das Gameplay auf den Kopf dreht und sich so sinnig wie Cappy da eingeführt hätte, sehr, sehr gerne. So wird die Innovation auf die Wundersamen dann gepackt, die ja auch ganz cool sind. Und es ist immer neu und interessant zu sehen, wie verändert sich der Level gerade, was wird von mir dann verlangt. Funktioniert natürlich aber auch exakt einmal im Level. Wenn du das einmal gesehen hast, dann ist die Innovation rum und dann bleibt oder wird ein erwartbares Gut dann da draus. Also so, ich werde es natürlich jetzt noch die Tage über durchspielen und dann nochmal gucken, ob ich jetzt die Muße habe. Nochmal gehe ich in jeden Level rein und sammle ich die extra lila Münzen, die jetzt nochmal drin sind. Jetzt wird auch zum Level geschafft gezählt, ob du den Flagpole ganz oben hast, wird hier zusätzlich nochmal angezeigt. Da gibt es keine extra Leben mehr für, aber es wird jetzt angezeigt, ob der Level zu 100% geschafft
vorher
ist.
Vorher auch schon so. Also in 3D World war auch
das Zeichen Punkt da drauf.
Mhm.
Ja, also jetzt hast du es auf jeden Fall da in deiner Übersicht, wenn du die dann nochmal angehen möchtest. Und dann muss ich es mal in Ruhe sacken lassen, weil so im Moment macht es mir super viel Spaß. Ich finde es toll. Es hat nicht den gleichen Wow-Effekt wie in Odyssey bei mir gehabt, muss ich zugeben. Und ich werde am Ende des Jahres dann schauen, wenn ich den anderen großen Nintendo-Titel mit Zelda Tears of the Kingdom dagegen setze, dass sie ja wirklich teilweise große Gegensätze. Tears of the Kingdom ist ein gigantisches, breites, riesiges Spiel, aber es wiederholt auch sehr, sehr viel Content, den man vorher hatte unter einem anderen Voraussetzung. Da ist Mario einfallsreicher, aber ich habe auch 15 Mal mehr Spiel Tears of the Kingdom als bei Mario Wonder.
Aber ich finde schon, dass die Wunder auch viel von diesem Innovationsgedanken von Odyssey haben. Also es gibt da schon auch Dinge, die man natürlich schon mal gesehen hat, so dass man plötzlich in die Top-Down-Perspektive rutscht oder sowas. Oder klar hat man schon mal bei Odyssey gesehen, dass man vielleicht mal ein Goomba ist und sich vielleicht mal komplett anders steuert, aber das macht Wonder auch schon sehr, sehr cool. So, es sind halt so diese Kleinigkeiten und in jedem Level ist es ein anderes Wunder. Du hast jetzt nicht diese eine Mechanik wie das Cappy, das ist irgendwie, es ist irgendwie so separierter, ja.
Das ist, glaube ich, auch so ein Ding von 3D-Mario-Spielen, dass sie halt viel mehr mit so einem Gimmick im Gameplay kommen und die 2D Marios mehr über ihr Level-Design und über das allumfängliche Design begeistern können. Zumindest ist das meine Interpretation. Wir haben viel über Innovation gesprochen und unsere Perspektive drauf. Ein neues Element sind noch die Abzeichen. Da würde ich noch ganz kurz zu sprechen kommen. Ich habe ein, zwei gesehen, die mir echt viel Spaß gemacht haben. Du bekommst am Anfang ja so ein Parachute. Mhm. Ja, im Grunde der Gleiter von Zelda, den du da im 2D-Gameplay bekommst. Dann hast du nochmal so einen Wandsprung. Also wenn du dich an so einer Kante hinhängst, dass du da nochmal über die Kante rüberspringst oder du duckst.
Der Klimmsprung
oder du duckst und dann kannst du noch mal höher springen, du kannst schneller laufen zum Teil, ist im Grunde fast so ein kleines Mini-Zelda. Wollten sie sich davon unterscheiden, indem sie...
Es ist sehr positiv ausgedrückt.
Zitat Developer, ich werde hier nichts erfinden. Und zwar, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass sie meinten, dass sie das extra so designt haben, dass du am Anfang des Levels wirklich nur ein Abzeichen auswählen kannst. Ansonsten wäre das zu nah dran an Zelda. Hier kommt der Vergleich.
Na gut, dass du nicht mehrere gleichzeitig equippen kannst.
Genau.
Aber wo da wirklich die Inspiration lag, es gab ja auch viele von den Dingen, die du gerade beschrieben hast, gab es ja in früheren Mario-Teilen auch schon. Du hattest auch das Cape, du hattest auch schon verschiedene Sprünge, du hast jetzt auch wieder diesen Aufladsprung nach oben und solche Sachen. Ich glaube, dass da in der Welt der generellen Adventure-Games im 3D-Bereich sich da vieles auch einfach irgendwann mal doppelt. Aber ja.
Ja, es ist ein kleines, nettes Element. Ja, es verändert auch. Und du kannst ja tatsächlich überlegen, was du mit den Abzeichen machst. Es gibt manche, die tatsächlich noch mal mehr Support machen, dass zusätzlich Blöcke erscheinen im Level, wenn die normalerweise die Plattformen zu klein sind für dich oder sowas, dass du dir damit noch mal helfen kannst, wenn du dann immer abstürzt. Aber so von wegen, muss man auch mal gucken, wie ich mich so damit fühle. Immer so der Gedanke, habe ich jetzt das richtige Abzeichen gewählt? Oh, ich merke, das andere wäre geiler gewesen. Gehe ich noch mal raus oder quäle ich mich da durch? Macht man natürlich nie in dem Spiel. Aber sobald der Level vorbei ist, bin ich nicht nochmal picht darauf reinzugehen und mit einem anderen Abzeichen zu gucken. Das ist eher für die Speedrunner, glaube ich, wichtig.
Voll.
Wenn die dann gucken, in welchem Level ist das richtige Abzeichen, warum ist es nicht nur das, wo ich schneller laufe, die meiste Zeit. Vielleicht gibt es ja welche, wo man sich dann nochmal durchwuchten kann. Das ist für mich, glaube ich, fast das Spannendste zu sehen, wie das Spiel jetzt von den Runnern auseinandergenommen wird.
Ja, und vor allem für ein potenzielles neues Mario Maker. Da habe ich halt richtig Bock drauf, wenn du diese ganzen neuen Gegnertypen aus dem Blumenkönigreich und eben diese Abzeichenfähigkeiten vielleicht nochmal in nochmal individuellere Welten und Levels reinbauen kannst und dann wirklich gegen Freunde racen kannst oder halt durch die Mario Maker Möglichkeiten nochmal ganz anders damit arbeiten kannst.
Eine Sache dann noch erwähnen, so geil das Spiel ausschaut, den ich, wie gesagt, wir finden alle den Stil cool und sie haben sich echt was schön überlegt, auch soundtechnisch und so weiter. Ja, das war natürlich schon immer so, wenn du Mario in seiner ganz kleinen Ausgabe hast, dass der dann so wie zusammengeschrumpft aussieht, aber hier sieht es echt aus, als ob er in der Schrottpresse gewesen wäre. Also es sieht... Also ganz ehrlich, haben sie vielleicht dann bewusst dann einfach ein großes Modell genommen und runtergedrückt? Das sieht so ganz weird proportioniert aus, finde ich, in dem Fall. Es ist nicht viel anders wie früher, aber der kleine Mini-Mario wirkt für mich dann doch super weird. Mhm. Auf eine gewisse Art.
Letzter Punkt. Im Vorfeld gab es sehr viel Diskussion rund um das Thema neuer Synchronsprecher. Charles Martinet ist weg. Wir haben einen neuen Mario-Sprecher. Ist das euch irgendwie positiv oder negativ aufgefallen oder hättet ihr das nicht mal gemerkt, wenn man das euch vorher nicht gesagt hätte?
Dadurch, dass ich es nie, also ich habe es einmal auf der Messe und ich habe es hier bei Beans Versus gespielt, da ist mir das nicht so groß ins Gewicht gefallen, weil ich es einfach nicht so krass mitbekommen habe. Deswegen kann ich da wenig dazu sagen. Ich finde nur die Blumen sehr lustig, dass die halt komplett vertont sind und dass man die theoretisch zum Beispiel auf Niederländisch stellen kann oder so. Ja,
genau, du kannst das Voice Acting der Blumen auf alle möglichen Sprachen einstellen, die drin sind. Manche packen sie auf Japanisch, weil es wahrscheinlich noch so wilder. Dann klingt leider kein Griechisch dabei, wäre nochmal schön gewesen. Hey Malaka, machen wir schneller hier. oder so. Wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre es mir nicht wirklich aufgefallen.
Echt?
Ja, also ja, wenn man genau darauf hinhört, hört man wahrscheinlich, dass es nicht exakt die gleiche Stimme von Charles Martinet ist. Ist aber auch sagen, wenn der jetzt bis in sein ganz hohes Alter weiter neue Huhuhahas aufnehmen würde, irgendwann hörst du auch an, dass es eine Stimme von 90-Jährigen irgendwann mal ist und vielleicht passt das nicht mehr ganz zu dem. Wie alt soll Mario sein? 25? Irgendwie sowas war das offizielle Alter, was sie mal genannt. Irgendjemand hat mal bei
den 25? Nein.
Angeblich.
Nein.
Ich meine, angeblich soll Mario Anfang 20 sein.
Das kannst du nicht einfach so droppen.
Ich droppe es ja nicht. Sie haben es ja gedroppt.
Du behauptest das einfach.
Da ist es mehr, dass viel Aufregung um wenig gemacht wurde. Je nachdem, die Situation muss man natürlich dann nochmal ermitteln, genau, wie ist eigentlich jetzt Charles Martinet da rausgekommen? Der wollte ja eigentlich dann länger Voice Acten. Er hätte es bestimmt auch noch eine Zeit lang weitermachen können. Aber in Richtung Zukunftssicherheit, das wird dem typischen Style nicht abträglich. Und den neuen Sprecher, ich weiß auch nicht mehr, wer das ist. Ich habe jetzt nicht im Abspann oder so.
Kevin Afghani heißt er, ist 26 Jahre, relativ jung und ist der neue Sprecher.
Genau so
wie
Mario.
Der neue Sprecher von Mario, Luigi und Cool.
Also so eine Klischee-Mario-Ding kriegen viele hin, würde ich sagen. Nicht um das Talent von Herrn Afghani dann zu schmälern oder so, aber das kann jeder machen. Ja.
60 Euro kostet die Nummer exklusiv für die Nintendo Switch. Ist das 60 Tacken wert?
Ja, also muss man sich am Ende dann auch nochmal drüber nachdenken, dass man nicht zu viel verglichen mit anderen Spielen zeitmäßig damit bekommt, was man damit verbringen kann. Ich weiß nicht, wie spaßig ist es, das X-Fach nochmal durchzuspielen oder wenn du Familie hast, natürlich umso mehr, dann kannst du es mit Kindern, mit anderen Leuten dann so weiterspielen. Aber für mich alleine ja, weil es einfach ein geiles Mario ist. Ich hätte mehr was von Odyssey und den anderen Sachen.
Das finde ich halt auch spannend, dass du in dem zum hier direkt den Vergleich zu Odyssey ziehen kannst. Das ist ja wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, müssten wir gleich mal gucken, aber wahrscheinlich auch 60 Euro UVP
natürlich,
hat.
Klar.
Die wahrscheinlich auch immer noch hat. Dementsprechend.
Das ist ein Nintendo-Spiel, ich gehe sehr
schnell noch. Und dementsprechend hast du hier dann wahrscheinlich schon einfach weniger Mario im Paket im Vergleich zum zu Odyssey für denselben Preis. Wow. Aber ich finde, es lohnt sich. Trotzdem.
Ja, so oder so. Also von mir aus, es hätte gerne die doppelte Länge haben können, ganz absolut. Ehrlich. Ne? Also mehr Level in den Welten. Wenn es so die ganzen Jahre gebraucht haben, um die Level so durchzuschleifen, wie es ist. Ja, das merkt man ja auch an, dass da sehr viel Arbeit da reingegangen ist. Sehr gut, wenn sie mehr hinbekommen hätten, hätte ich mich nicht beschwert. Und du hast ja in den Jahren immer dann Revivals bekommen von wegen, okay, jetzt gibt's Super Mario 3D World mit Bowser's Fury. Als so ein kleines Gedankenspiel, wie das jetzt für auch, da habe ich auch länger dran gespielt, muss ich sagen, als jetzt Mario Wonder ich sitzen werde. Und wenn das nächste Mario-Spiel dann eher Bowser's Fury-Style mit einer Sandbox, mit einer Open World komplett dann ist, dann können wir sehr gespannt drauf warten.
Absolut. Der Mario Train, der wird auch jetzt fürs Erste nicht stillstehen. Nächsten Monat kommt schon das nächste Spiel mit Mario RPG. Ist das das nächste Ding, das ihr Day One euch anschauen werdet?
Nö.
Da komme ich einmal hier. Huh?
Es kam viel zu viel raus. Und
du passt erstmal, Sarah.
Ja, das gibt's ja auch noch im, also das Original gibt's ja auch noch schon noch für die Switch, ne?
Ja.
Für das Nintendo Online.
Ja, ist es, oder ist es ein Switch Online? Ich wahrscheinlich, ne?
Ist es. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich habe es angespielt. Ich habe es damals, als es rauskam, verpasst tatsächlich.
Gregor, du wirst es dir anschauen.
100 Pro. Da lasse ich auch andere Sachen liegen für. Also, ich meine, Alan Wake 2 kommt jetzt erstmal. Ja, ich habe noch ein paar Sachen, die noch auf Halde liegen. Andere Spiele, über die wir heute noch sprechen werden, haben sich tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen da reingemogelt. Aber November, also da sehe ich wenig für mich, was jetzt Mario RPG wegstoßen wird.
Ach, ich habe noch so viel zu tun.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier werden uns definitiv nicht die Themen ausgehen. Hier haben wir noch ganz schön viel auf der Liste. Vorher gibt es aber noch mal eine ganz kurze Pause. Wir sind gleich zurück hier im Game Talk. Und da sind wir auch schon wieder im Game Talk mit Gregor, mit Sarah und mit meiner Wenigkeit. Wir haben gerade über Mario Wonder gesprochen und direkt schon einen kleinen Ausblick gegeben, was uns demnächst noch erwartet. Mario RPG, Alan Wake, letzte Woche gab es Spider-Man, davor haben wir über Assassin's Creed gesprochen. Es geht Schlag auf Schlag, 2023 ist, wie mehrmals schon erwähnt, ziemlich heftig. Die Game Talk Thumbnails können sich für den lauten Goaties nicht verstecken.
beim letzten müsste dann Game of the Year Ausrufezeichen, weil dann haben wir es damit
Ne? Ah ja. Ja, das machen wir leider sehr oft. Dann müssen wir zwei Ausrufezeichen.
Machen wir nicht Fragezeichen sonst?
Ja, das variiert, je nachdem.
Fragezeichen, Ausrufezeichen, das so ein bisschen, das war...
Game of the Year, jetzt aber wirklich.
Wie ist denn so, jetzt wo wir kurz vorm Ende stehen, wie blickt ihr nochmal so auf die letzten Monate oder vor allem so auf die letzten Wochen zurück? Ihr seid jetzt auch beide Menschen, die den Anspruch haben, relativ aktuell zu sein, viel zu spielen. Gregor, du hast on top noch einen YouTube-Kanal, den du befütterst mit aktuellen Sachen. Ist das so ein bisschen... überfordernd, auch wenn das jetzt natürlich nach Meckern auf hohem Niveau klingt, aber trotzdem interessiert mich das. Ist das etwas, wo du merkst, dass du selbst Schwierigkeiten mit hast, aktuell zu bleiben? Oder denkst du dir auch schon, okay, nee, das lasse ich jetzt erstmal liegen, priorisiere anderen Kram?
Schwierigkeit ist relativ, muss ich sehen. Also du hast es ja auch vor einiger Zeit für dich mal ausgeführt, so der Anspruch, dass man alles spielen kann, muss und soll, da muss man lang schon von abgegangen sein. Also selbst bei uns, die wir in der Spieleberichterstattung tätig sind und für mich auch nochmal hobbymäßig auf dem YouTube-Kanal dann die Sachen mache, ich komme auch bei weitem nicht dazu, zu jedem Spiel, das interessant wäre, überhaupt mal so ein Video zu produzieren, geschweige es im Vorfeld dann durchzuspielen, gerade in einem Jahr wie hier. Ich habe hier kurz mal durch meine Liste geschaut bei allen Sachen, wo ich Bock drauf gehabt hätte, die ich zeitmäßig gar nicht wirklich geschafft hatte. Baldur's Gate 3 konnte ich nicht vernünftig spielen. Sea of Stars, The Legend of Heroes wären im anderen Jahr ein 200-Stunden-Spiel für mich gewesen, konnte ich noch nicht damit anfangen. Ich bin froh, dass mich sowas wie Diablo 4 wenig interessiert hat.
Ja, yeah, true.
Und ich zu Armored Core auch keinen Zugang gefunden habe, dass das für mich wegfällt.
Ach, du meine Güte.
Marvel Spider-Man würde ich gerne noch spielen, auch wenn es mir nicht komplett geflasht hat bisher, aber da habe ich dann auch Bock drauf. Lords of the Fallen konnte ich nicht angucken. Wir hatten Octopath Traveler 2 Anfang des Jahres, Fire Emblem Engage viel weniger gespielt, als ich wollte. Hi-Fi Rush gar nicht bisher. What? Forspoken war Anfang dieses Jahres noch.
Ja, gut. Das fühlt sich an wie 3 Jahre.
Ich zum Beispiel hätte ich auch gerne bei Chia mehr reingeschaut, wenn ich erinnere, das neukaledonische Action-Adventure. Persona 5 Tactica kommt jetzt demnächst. Das Bayonetta Origins hätte ich tatsächlich Bock gehabt. Kam ja vor ein paar Monaten raus, dieses Top-Down-Game, Bayonetta-Universum. Also man sieht alleine hier, bei den Sachen, die ich jetzt genannt habe, und ganz zu schweigen, was noch rauskommen wird. Ich mache das so für mich, also das, was ich hier auf dem Sender mit abbilden kann, was so vom Interesse ist und wofür ich hier meine Arbeit mitnutzen kann. Ich habe ja auch die anderen Formate, die ich vorbereite. Dann kann ich diese Synergieeffekte dann schaffen. Ich spiele ein Spiel und dann kann ich auf dem Sender meinen Content hier machen und vielleicht nochmal ein Video nebenbei oder so. Aber ich kann nicht sagen, ich spiele alles nur mal eine halbe Stunde an, um überhaupt was dazu zu sagen, sondern ich muss dann einfach zwangsläufig filtern. Auch weil es immer ja noch nicht nur meine Arbeit, sondern auch mein Hobby ist. Und manchmal habe ich Bock, ohne Content zu machen, vielleicht mal ein Wochenende an irgendeinem Spiel zu sitzen und da mal Zeit zu investieren, ohne dass da irgendwas bei rumkommt. Und das möchte ich mir gerne auch noch erhalten. Und der Umkehrschluss ist es, dass ich wahrscheinlich am Ende des Jahres noch x-fach eine Riesenliste haben werde, was noch überbleibt. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist, denn die Durchstrecken, die kommen dann wieder.
Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ich sehe das ganz ähnlich wie Gregor. Ich habe einen unfassbaren langen Katalog an Spielen, die dieses Jahr rausgekommen sind, die ich auch noch zu 0% gespielt habe, die ich super gerne spielen wollen würde. Aber dieses Jahr war einfach echt krass und auch arbeitstechnisch irgendwie für mich sehr gut ausgelastet. Und dann hat man auch noch nach der Pandemie, auch diesen Sommer gefühlt, noch sehr viele Dinge nachgeholt, privat, die man lange nicht machen konnte. Das heißt, man war unterwegs und auf dem Festival und hier Freunde, die nicht in der Stadt sind. Und da kommt man eigentlich auch, sogar als jemand, der das beruflich macht, ist es unfassbar schwierig, da auf im aktuellen Stand zu bleiben. Es ist quasi, also so zu 100%, das ist sowieso nicht möglich, aber selbst zu dem Stand in den Feldern, die ich gerne abdecken würde, weil die mich nochmal extra interessieren und auch hobbymäßig interessieren, schaffe ich es aktuell nicht. Ich habe mir jetzt für die Weihnachtspause Baldur's Gate 3 hingelegt.
Ja, ich auch.
Weil keine Chance. Ich habe es zu Release installiert, herzlichen Glückwunsch, 100 Gigabyte, aber das war's. Ich habe es noch nicht angefangen, weil ich mir dafür super viel, also weil ich mich auf diese da einlassen will so und das genießen möchte, weil es so unfassbar krass sein soll. Ja, aber das geht halt mich mal eben so nebenbei und das ist schwierig.
Andreas ist ja hier ab und zu mal Gast im Game Talk und ich finde, deswegen kommt er tatsächlich auch draußen immer ganz gut an, weil er so dasselbe Mindset hat wie viele Leute im Publikum, die sich vielleicht nicht jobmäßig jedes Mal direkt zum Start das neue Spiel holen müssen oder spielen müssen, in Anführungsstrichen, um halt eben aktuell sein. Und dann kommt er hier an und erzählt von Hitman, das vor 3 Jahren rausgekommen ist.
Jurassic Park.
Oder Jurassic Park. Ich finde, dass das eine Mentalität ist, die man durchaus immer mal wieder unterstreichen kann hier im Game Talk. Vor allem, wir reden halt primär über aktuelle Sachen, aber das soll primär so ein Informationsservice oder Charakter haben und nicht irgendjemanden dazu pushen, das neue Spider-Man oder das neue Mario unbedingt kaufen zu wollen. Lasst liegen, in der Regel ist es immer besser, sich die Spiele später zu kaufen, A, weil sie günstiger sind oder B, weil Bugs behoben wurden, die zum Start noch nicht gefixt worden sind. Von daher ist man in der Regel immer auf der richtigen Seite, aber wenn man halt eben Lust hat und sich zum Start die tollen neuen Sachen holen will, dann ist der Herr Game Talk halt eben da, um halt darüber unter anderem zu berichten. Aber nicht nur darüber. Wir reden hier sehr oft darüber, die Thumbnails sind unsere Zeugen, dass das ein tolles Spielejahr ist. Aber gleichzeitig muss man auch immer wieder Kontext zeigen, was so abseits von den tollen Shiny Releases passiert. Wir können mal ganz kurz hier auf meinem Laptop gehen. Da gibt es tatsächlich mittlerweile eine ganze Website, videogamelayoffs.com, die alle Layoffs, die alle Kündigungen in der Gaming-Industrie mal zusammenfasst. Und erst heute wurde bekannt gegeben, dass ein PlayStation Support Studio auch wieder Leute kündigen musste, obwohl Spider-Man auch heute eine Headline, das schnellstverkaufteste Sony-Spiel aller Zeiten ist mit 2,5 Millionen innerhalb weniger Stunden, ich glaube 24 Stunden. Was eine Wahnsinnszahl einfach ist. Und trotzdem hier und da wir nicht hier und da, sondern mittlerweile auch einfach regelmäßig und täglich wir davon hören, dass super talentierte Devs ihre Jobs verlieren, weil große Publisher noch größere, bessere Zahlen schreiben wollen, weil Epic unbedingt ins Metaverse möchte und da ihren Investoren ganz tolle Sachen präsentieren will. Schnitt 900 Leute oder 800 Leute verlieren ihren Job. Bandcamp wird zerschlagen.
Das ist zerschlagen, ist so verkauft nur, oder?
Es wird verkauft, ja, aber zerschlagen
wer,
im Sinne
wer,
von...
Wer sie zerschlagen, so gibt's Kloppen.
Im Sinne von wirklich Gewerkschaftsmitglieder werden einfach gekündigt, so aus dem Nichts und so weiter. Also man muss... Wie ich finde, also gerade wir, die immer davon sprechen, was für ein tolles Spielejahr wir hier eigentlich haben, so toll ist es insgesamt leider dann doch nicht, wenn man diese Zahlen vor Augen führt. Man kann natürlich darüber diskutieren, ey, das sind zwei verschiedene Dinge, aber sind es das wirklich? Es ist, ja, das lasse ich einfach so in den Raum und jeder kann das so selbst für sich interpretieren. Wie siehst du das zum Beispiel, Gregor?
Ich würde es nochmal aufgreifen. Also ich finde schon, das sind zwei unterschiedliche Dinge, nicht in der Form von wegen, oh, weil wir entsprechend über unsere Spiele, die wir gerne sprechen, dann groß und ausführlich sprechen und dieses Spiele ja was rein spieletechnisch wirklich mit den besten Outputs hat, den du wirklich seit den letzten 10 plus Jahren oder sowas hattest in der Masse. Hier können wir auch gleich nochmal über, warum das eigentlich so ist oder warum das gerade so zusammenhängt. Aber das heißt natürlich nicht, dass du dann gar nicht im Blick hast, gerade wenn wir auch über Industrie und andere Sachen reden, wie es gerade aktuell da läuft. Du hast ja das Wort Investoren und andere Sachen genannt, gerade wenn viele solcher Firmen dann so publicly traded sind und ganz andere Ansprüche haben, was deren nicht nur Verkaufszahlen angehen, sondern was wollen sie eigentlich konkret damit erreichen, mit von wegen der Output der Spiele ist da, die verkaufen sich so oder so, aber müssen wir uns trotzdem nochmal gesund schrumpfen, um unseren Aktionären nochmal einen besseren Gegenwert zu bieten, weil wir wollen ja alle wachsen, ist ein Resultat zum Beispiel. Und der, wie gesagt, da will ich das Feld auch eher den Journalisten dann überlassen, die tatsächlich diese Sachen dann auch konkret analysieren und schauen, was ist eigentlich das Resultat? Ist es etwa so zu Pandemiezeiten, wo dann einfach sehr viele Leute da nochmal angestellt wurden und in die Firmen reingeholt wurden und dann per Remote solche Sachen zusammengebaut haben und jetzt kriegen wir nicht nur mehr die Spiele, die in der Pandemiezeit entstanden sind, sondern der aufgeblähte Apparat dieser Firmen, die sich dann wieder zusammenschrumpfen und dann sagen, oh, jetzt brauchen wir euch alle nicht mehr, jetzt schmeißen wir euch hochkant dann raus. Kommt das irgendwie mit einher, als so eine doppelte Folge, die da ist. Und in den Diskussionen gehören beide Parts mit rein, wenn man über ein Spielejahr dann sprechen will. Aber ich finde trotzdem, dass man eben so eine gewisse Trennung dann da haben sollte, weil einerseits spricht man über Spiele, andererseits das, was die Spieleindustrie dann konkret macht und wie hast du den Effekt dann untereinander. Und niemand, der sagt, ich finde Mario Wonder geil, sagt gleichzeitig automatisch, ich finde das so geil, dass mir total egal ist, dass die Leute bei Nintendo entlassen werden und andere Geschichten.
Nö, das ist ja, glaube ich, auch für den durchschnittlichen Spieler oder Spielerin eigentlich fast nicht relevant. Also wer beschäftigt sich so tiefgehend mit der Herstellung von Videospielen wie Menschen, die da schon sehr spezifisch drin interessiert sind oder jetzt auch Menschen, die es wie wir beruflich machen. So als ich vor 10 Jahren mir das neue Wii-Spiel, keine Ahnung, gekauft habe, da hatte ich auch noch keine Ahnung, wie diese ganzen Strukturen sind. So. Und was ich dazu noch sagen wollte, also das, was Gregor gesagt hat, kann ich total unterstreichen. Aber wenn man, eigentlich ist es so ein kleiner Blick in die Zukunft für diese Studios, aber es betrifft sie ja jetzt schon, weil Videospielentwicklung für die Spiele, die in Zukunft rauskommen, ja jetzt schon stattfindet und auch da sieht's düster aus. Also Spieleförderung, wenn man sich gerade vor allem den deutschen Markt nochmal explizit darüber haben wir noch gar nicht geredet, wir haben jetzt sehr viel international geredet, aber auch in Deutschland sieht's immer schwieriger aus. Auch in Deutschland erreichen uns gerade wöchentlich quasi Meldungen, dass auch sehr etablierte und langjährige und erfolgreiche Studios ihre Entwicklerabteilungen oder generell ganz schließen. So. Und die anderen, die gerade neu in die Branche kommen, vielleicht aus dem Studium kommen, vielleicht gerade eine Firma gründen wollen, die haben kleinere Fördertöpfe oder gar keine Fördertöpfe mehr im Moment. Und die sind jetzt gerade auf Suche nach Publisher, aber alle sind gerade auf Suche nach auf Geldsuche de facto. Und auch diese kleinen, also auch wenn du jetzt bei Studio Groß Big XY gekündigt wirst, hast du trotzdem nicht die Möglichkeit, im Endeffekt deine eigene Idee umzusetzen, weil auch da ist es schwierig. Und dann schrumpfen ganze Berufszweige sehr zusammen. Und das führt gerade in einem relativ kleinen Spieleland wie Deutschland, was die Produktion angeht, einfach zu dollen Engpässen. Menschen finden einfach gerade sehr viel weniger Jobs als vor einem Jahr noch.
Das führt zu so einer sehr, sehr interessanten Beobachtung. Jetzt kam im Zuge von Mario Wonder Interviewreihen raus mit den Devs und die auch explizit erwähnen, dass beispielsweise dafür gesorgt wird, dass diese Spiele immer mal wieder beispielsweise den Charakter der alten Spiele mit aufgreifen können oder dass das insgesamt einfach ein bisschen effektiver entwickelt werden kann, liegt unter anderem daran, dass super viele Devs auch noch von vor 10 Jahren noch da sind. Jetzt kürzlich kam ein Artikel von Bloomberg, die den aktuellen Director von Final Fantasy VII Rebirth interviewt haben, in der es auch nochmal in dem explizit unterstrichen wurde, dass dieses Spiel innerhalb weniger Jahre trotz Pandemie so effektiv und vor allem auch schnell entwickelt wurde, weil das Team aus den Kernleuten besteht, die auch beispielsweise an Remake gearbeitet haben, nicht nochmal neu eingearbeitet werden müssen, was die Technologie angeht, was die Designphilosophie angeht und so weiter. Und so gleichzeitig davon profitiert werden kann, dass Leute eben gehalten werden, dass nicht unmittelbare und explizite Vergrößerung und Expansion angestrebt wird. Ist natürlich witzig, gerade jetzt bei Square Enix und Nintendo die Beispiele zu nennen, die auch publicly traded sind, aber
die können ja auch, sagen wir mal, Entlastung auch ein bisschen verschummeln in der Form in vielen Fällen, weil von wegen, gerade Nintendo brüstet sich ja so ein bisschen, hey, wir haben sehr gute Arbeitsbedingungen, gerade für den japanischen Markt mit festen Arbeitszeiten, wo Leute eben dann auch tatsächlich mal rausgeschickt werden, wenn die Arbeitszeit vorbei ist und von denen nicht immer erwartet wird, bis in die Puppen, wie so häufig in der japanischen Spielindustrie. Ist ja auch nochmal etwas, was sowieso in den nächsten Jahren konkret hinterfragt werden soll mit dem typischen japanischen Arbeitsverhalten, ne, und wie die Leute da über Gebühr mit dabei sind. Gerade Nintendo und auch Square müssten auch sehr viel outsourcen und haben sehr viele Parts, wo sie sagen, okay, wir holen mal die externe Firma ran, die für uns das Spiel macht, oder die Grafikassets werden in die Firma und so weiter gegeben. Und die werden dann nicht nach dem Ende von dem Projekt entlassen, sondern die werden nicht fürs nächste Projekt nochmal angeheuert. Und schon hast du keine Entlassung, aber viel weniger Leute, die Jobs haben.
Ja, ich find's auch sehr viel schwieriger, in den Markt reinzusehen, als jetzt in den europäischen oder amerikanischen. Da gibt es einfach nicht so viel News, glaube ich, dazu öffentlich, weil das ja auch einfach wahrscheinlich auch mit kulturell bedingt ist, kann ich mir vorstellen. Aber was du gerade auch angesprochen hast, ist dieses ganze Min-Max-Thema. Also ich glaube, also Crunch ist nicht nur ein japanisches Thema, gar nicht, auf gar keinen Fall, sondern ich würde das, also ich weiß schon, wo dein Argument herkam, so, aber die ganze Spielebranche berichtet und immer wieder von krassem Crunch. Und wenn alles, gerade auch in schlechten wirtschaftlichen Zeiten, auf diesem Min-Max-Prinzip irgendwie aufgebaut ist, wenn du immer mit dem minimalen Geld, mit maximalen Aufwand und mit Menschen, die eigentlich gerade am Limit laufen, arbeitest, dann hast du halt auch einfach eine höhere Fluktuation in diesen Unternehmen und dadurch hast du genau dieses Problem, dass du eigentlich immer nur dabei bist, neue, unerfahrene Leute einzuarbeiten, die es dann richten sollen. Was für alle Seiten eigentlich nicht fair ist und nicht geil ist.
So. Das typische Ausnutzen in Medienbranchen, Leute, die ihrem Hobby hinterherjagen oder idealistisch an sowas reingehen. Klar, ich kann ja mal auf Gehalt verzichten oder mal länger bleiben, weil es ist ja mein Traum, das zu machen. Also, da wird man schnell desillusioniert in vielen Bereichen, gerade in der Spieleindustrie. Und ich will natürlich nicht sagen, dass das nur ein Japan-Problem ist, aber gerade was die Berichterstattung über Crunch und wie das auch angegangen wird, haben wir zum Glück sehr viel Journalismus in den letzten Jahren gesehen, die auch noch mal aufmerksam gemacht haben bei vielen westlichen Studios. Ich denke, gerade in Japan ist da noch sehr viel, was berichtet werden kann, weil es kulturell eben arbeitstechnisch auch noch mal ein bisschen anders aussieht wie deren Arbeitsmoral, wenn man sie so nennen will. Die Verhältnisse, wie du dort als Arbeitnehmer dann an eine Firma gebunden wirst und von dir viele Sachen erwartet werden, wo du als westlicher Arbeitnehmer dann sagst, what the hell, was geht da selbst nicht dann im Videospielbereich. Auch ich würde sagen, bei all den meinen Lieblingsspielen aus Japan oder den japanischen Games, die ich mag, sind wahrscheinlich ein Großteil davon unter nicht so coolen Arbeitsbedingungen entstanden. Ne? Und da würde ich auf mehr Berichterstattung dann hoffen in den nächsten Jahren, dass vielleicht sich da auch nochmal was vernünftig ändern kann. Ich warte gern länger 2 Jahre auf ein Spiel, wenn die Leute ihre Familie zwischendurch sehen konnten.
Ja, du hast gerade auch von der Medienbranche im Allgemeinen gesprochen, da gebe ich dir natürlich völlig recht. Es ist nur bei Spielen im Speziellen halt auch nochmal krasser, weil die das Medium sind, das mit am meisten kostet, definitiv, und das mit am meisten in der Entwicklungszeit dauert, bis ein Spiel fertig ist. Und dadurch hast du halt einfach Dimensionen, die du so fast sonst nirgends irgendwie erreichst. Vergleichbar, glaube ich.
So mehr Gewerkschaften, ne?
Das ist halt noch sehr viel schwieriger.
Irgendwo zuckt Phil Spencer zusammen gerade. Oh mein Gott.
Ja, darüber müssten wir eigentlich auch nochmal in aller Ausführlichkeit sprechen. Aber alles zu seiner Zeit. Das wollte ich auf jeden Fall hier nochmal ganz kurz mit reinnehmen. Rund um das Thema 2023, krasses Spiel ja alle Zeiten, das zumindest halbwegs in den Kontext rücken, ist hier und da gar nicht mal so verkehrt. Damit haben wir es auch zumindest fürs Erste abgehakt. Ich würde weitergehen zu den Spielen, die wir hier sonst so mitgebracht haben. Sarah, du hast einen interessanten Titel mitgebracht.
Ja. Und
zwar nennt sich der Ghost Runner 2.
Ja, da sind wir bei einem Entwicklerstudio aus Polen. Die sind super nett. Die habe ich dieses Jahr auf der Gamescom getroffen. Und da Ghost Runner 2 tatsächlich schon mal kurz anspielen können und vor dem Termin auch einigen Respekt gehabt, weil wer Ghost Runner 1 kennt, weiß, das ist vom Schwierigkeitsgrad her, ist damit auf jeden Fall nicht zu spaßen. Und wenn du dann in so einer Situation sitzt, wo der Meister am Pad oder an Maus und Tastatur direkt hinter dir sitzt und sich quasi als Playtester nutzt, ist da schon einiges an Druck auf der Situation, finde ich. Genau. Ghost Runner ist ein 3D-Action-Spiel, bei dem es darum geht, sich als in einer Cyberpunk-artigen, dystopischen Zukunftswelt durch Level durchzuschnetzeln. Und zwar, also die Story ist nicht unbedingt so wichtig, um ehrlich zu sein. Es geht irgendwie darum, dass die Welt kaputt ist. Die ganze Menschheit lebt in so einem Turm, dem Dharma Tower. Und da gibt's natürlich Bösewichte. Und man selber ist eben mit ganz vielen von diesen krassen Fähigkeiten gesegnet und diese Spezies nennt sich Ghost Runner. Man ist ein Ghost Runner und man fragt sich, warum und wer man ist und warum das alles passiert, was so passiert. Aber im Endeffekt schnetzelt man sich halt einfach durch Levelabschnitte. Und der erste Teil war für mich so ein Überraschungserfolg. Das war relativ kurz gehalten, 7 Stunden, wenn man denn gut ist. Ich finde es bei Ghost Runner immer sehr schwierig einzuschätzen, wie lange so ein Spiel dauert, weil der eine schafft es in 78 oder 1000 Versuchen. Ist natürlich übertrieben, aber deswegen, das war eigentlich so ein kleines, kompaktes, vom Gameplay sehr fein geschliffenes Ding, in dem du sehr präzise, und da sind wir wieder an dem Punkt, wo es mir sehr viel Spaß macht, wo du dich sehr präzise durch Level und die dort angeordneten Gegner schnetzeln musst, denn wenn du einmal getroffen wirst, bist du tot. So Hotline Miami-mäßig quasi. Und im ersten Teil gab es da eine begrenzte Anzahl von Gegnertypen und Varianz. Und das ist halt immer eine Mischung aus Parkour-Elementen und aus Kampfelementen. Und man hat halt verschiedene Möglichkeiten, so ein bisschen zu dashen und die Zeit kurz anzuhalten, Dinge in Zeitlupe auszuweichen. Aber du musst immer präzise quasi die perfekte Runde durch ein Level drehen und alle Gegner killen, um diesen Abschnitt quasi zu schaffen. Ghost Runner 1 war da auch in der Speedrun-Community und bei den StreamerInnen so super beliebt, weil man sich daran halt total gut messen konnte und weil man sich selber so herausfordern konnte. Und jetzt haben sie mir erzählt, auch schon auf der Gamescom, wollen sie Ghost Runner im zweiten Teil es war auch sehr erfolgreich so, aber halt für ein sehr spezifisches Publikum. Und jetzt wollen sie das erweitern. Das Spiel ist doppelt so groß. Das Spiel soll nicht mehr nur diesen einen perfekten Weg bieten, sondern es soll eine offenere Welt bieten, die, also schon auch in Levelabschnitten, aber man soll auf verschiedene Arten und Weisen im Level vielleicht eher sich von hinten anschleichen können oder direkt wieder reinpreschen. Man soll einfach mehr Möglichkeiten haben, sich da durchzuarbeiten. Und das machen sie auch sehr gut. Ich finde, ich hatte irgendwie ein bisschen einen schwierigen Einstieg, weil ich glaube, man muss sich einfach wieder dran gewöhnen. So.
Ja.
Und es gibt am Anfang auch sehr am Anfang einen Bosskampf, der eigentlich davon lebt, dass du die ganze Zeit nur dabei am Suchen bist, wo um dich rum dieser Boss gerade ist und du ihm halt auch immer noch perfekt ausweichen musst. Das war schon sehr viel am Anfang, aber jetzt nach so ein paar Stunden habe ich das Gefühl, wieder total drin zu sein und mich zwar selber oft zu verfluchen, weil ich denke, eigentlich Finger müsste doch genau das perfekt umsetzen können, was das Gehirn sich dabei denkt. Aber dann ist man halt schon wieder tot. Und das ist sehr cool. Es gibt jetzt die Möglichkeit zu blocken. Es gibt jetzt die Möglichkeit, einzelne Items wie so Shurikens, die man werfen kann und so. Das muss man aber theoretisch alles nicht nutzen, um man kann theoretisch sich das wieder so schwer machen wie am Anfang. Man hat aber eine breitere Varianz drin. Und das ist... es gibt noch ein Motorrad, das habe ich vergessen.
Ja, das haben wir gerade schon im Trailer gesehen.
Es gibt noch so Motorrad-Passagen, in denen man natürlich noch schneller ist, in denen man noch perfekter und Sachen ausweichen muss und auch im teilweise in so Tunneln an der Decke und so.
Cool.
Und ich habe es nicht durchgespielt, da bin ich jetzt gerade noch dran. Ich bin sehr gespannt, was es noch zu bieten hat. Ich habe es auch noch nicht auf dem PC gespielt. Da soll es nach Release dann auch Raytracing haben und mega geil aussehen. Das kann ich aber noch nicht bewerten. Und ich fand's toll. Ich finde, Ghost Runner hat mir im ersten Teil sehr viel Spaß gemacht und macht mir jetzt auch wieder Spaß.
Gregor, kannst du was mit anfangen?
Ich müsste es mal spielen, aber ich habe es bisher noch nicht gemacht. Also es klingt nach etwas, was mir Spaß macht. Mal gucken, inwiefern ich dann Bock habe, mich wirklich durch die ganz schweren Passagen durch immer weiterzuarbeiten. Aber es ist ja so ein typisches Spiel, wenn man einmal in diese, jetzt noch ein Versuch, nochmal und nochmal da reingerät in den Sog, dann kann man ja sich auch richtig drin verlieren. Also es klingt cool, aber bisher noch keine Gelegenheit gehabt, weder Teil 1 noch Teil 2.
Gregor, wo sollst du auch die Zeit herbekommen, wenn du mit Robocop Rogue City beschäftigt bist? Auf dem Papier klingt das ziemlich trashy. Und dann hast du heute geschrieben, ja, das willst du mitbringen. Da habe ich mir ein paar Trailer angeschaut. Und wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, ist das gar nicht so scheiße. Kann das sein?
Ich find's fucking geil, muss ich sagen. Einmal so. Da hast du bewusst diese Überleitung gebaut, weil es kommt auch von dem polnischen Studio. Ja. Robocop Rogue City, Teyon, glaube ich, heißen die. Die haben vor einigen Jahren Terminator Resistance gemacht, was bei vielen Leuten auch als ziemlich interessantes Lizenzspiel hängen geblieben ist. Die hatten auch ganz früher, also ich habe mich mal ein bisschen durch die Wikipedia-Seite durchgelesen, die gibt's wohl schon seit sehr vielen Jahren und haben früher dann so viel Lizenzmassenware für Handhelds und so weiter gemacht. Unter anderem auch das unsägliche Rambo-Videospiel, was vor vielen Jahren rausgekommen ist. Oh, dieser Lightgun-artige Shooter, der nicht so besonders gut gewesen ist. Aber anscheinend haben die dann nochmal aufgestockt oder zumindest, was deren eigenes Investment in Spiele angeht. Die haben eben mit dem Terminator Resistance ein gutes Lizenzspiel vor einiger Zeit abgeliefert und machen jetzt mit Robocop Rogue City. Ja, ein Sandbox-Ego-Shooter mit Open-World-Elementen und sehr viel Liebe und Reverenz gegenüber dem Robocop-Franchise, was natürlich, ich meine, als Marke, Robocop kam 1987 raus, ist jetzt schon ein bisschen länger her, hatte dann aber nicht nur einen sehr eigenständigen Style, sondern war auch ein typischer in der Form Sci-Fi-Film mit viel Gesellschaftskritik gewesen, was natürlich auch viel Marken gesetzt hat für die Unterhaltungsindustrie später. Na, so dystopische Zukunft mit Sarkasmus hat man, denke ich mal, viel kann man auf Robocop nochmal so ein bisschen zurückführen. Ich als Kind der 80er. Eben genau meine Kragenweite. Ne? Also ich liebe den ersten Film, zweite ist auch in Ordnung und alles, was danach kam, kannst du im Grunde vergessen. Videospieltechnisch gab es auch nicht so viel super pralle Sachen, muss man sagen. Gab es dieses eine Robocop vs. Terminator, Mega Drive-Zeiten, meine ich. Mhm. Und so ein nicht besonders gutes Spiel auf PS2 und GameCube, was so vor 20 Jahren rausgekommen ist. Und ich habe jetzt die Demo gespielt, die zum Steam Next Fest rausgekommen ist. Kann man mittlerweile nicht mehr starten oder nicht mehr, meine, kannst es nicht mehr runterladen, aber ich hatte es bei mir auf der Festplatte drauf und solange ich es nicht über Steam gestartet habe, sondern einfach die Exe direkt angemacht habe, ging es dann an.
Ach echt?
Ja.
Lustig.
Also wenn ich es noch runtergeladen habt und nicht gespielt habt, einfach direkt in den Ordner gehen und starten. Der Release ist aber auch nicht allzu weit weg. Kommt am 2. November, meine ich, raus oder Anfang November jetzt hier. Ich denke mal, die Entwickler haben auch ein bisschen so das Feedback jetzt von dieser Steam Next Fest Demo dann mitgenommen, die den Anfang des Spieles zeigt. 2-3 Stunden kannst du tatsächlich da umfangreich zocken. Und alles, was ich jetzt dann sage, unter der Voraussetzung, es ist jetzt kein Quadruple A 800 Milliarden Dollar Spiel. Ja,
in dem Budget sieht man es auf jeden Fall an.
Ja, also wenn man gerade so Gesichtsanimationen und andere Sachen sich anschaut, wirst du natürlich dann sagen, okay, da sehe ich schon gewisse so das Budget-Element drin. Budget in Anführungsstrichen. Ich finde aber, es sieht sehr gut aus. A, weil es den Style richtig gut trifft. Sie haben Peter Weller nochmal zurückgeholt, den originalen Sprecher und Schauspieler von Robocop, der ihn hier auch vertont. Ich dachte bei meiner Session, oh, der klingt ja sehr danach. Und ich wurde tausendfach kuriert. Das ist der Richtige. Ja. Und dementsprechend ist das auch nochmal mit dabei. Spielt nach dem zweiten Robocop-Film, also für die Leute, die dann denen das Universum wichtig ist, in dem dystopischen Detroit der Zukunft, das von Corporations und Verbrechen übermannt ist. Und Robocop wurde dann von der OCP der Firma quasi als der Cop der Zukunft zusammengestellt. Du bist dann nicht nur in verschiedenen Aufträgen unterwegs und läufst Ego-Shooter-mäßig da rum, sondern du hast tatsächlich so eine Sandbox, wo du innerhalb von Städten einen gewissen Part rumlaufen kannst und machst dann nicht nur Robocop-typisch rumlaufen und ballern, was einerseits übrigens auch sehr gut funktioniert. Das hat ein geiles Schussgefühl über die Ego-Perspektive. Du gehst auch langsam als Robocop, das fand ich geil.
Als so tankmäßig,
du, genau, du hast dieses Gefühl, und du tankst tatsächlich, so wie du sagst, du tankst die Schüsse von den anderen, weil ich bin Robocop, ne? Komm, baller mich an und dann... Als ob man diese Sequenz aus Robocop 1 zu einem Videospiel gemacht hätte. Aber du musst auch Polizeiarbeit mit Robocop machen. Da gibt's so Sidequests zum Beispiel. Du bist im Polizeirevier und sagst, hey Robocop, der zweite Schalter ist gerade nicht besetzt. Kannst du mir mal helfen? Dann stellst du dich dahin, dann kommen die Leute, oh, meine Katze ist verschwunden. Was denn, fühlst du mir Robocop? Und solche Sachen. Und auch, dass du so bei Sidequests rumlaufen kannst in dieser Sandbox, die so ein bisschen Yakuza-Style, würde ich sagen, ist. Also so ein kleineres Gebiet, wo du herumlaufen kannst und so verschiedene Quests sein können. Von wegen, es kommt hier ein, das Auto von der Gouverneurstochter wurde gestohlen. Geh mal in die nächste Autowerkstatt und versuch danach Hinweisen zu finden, dass du anfängst zu scannen und Nachtsichtgerät machen kannst und so deine Robocop-Fähigkeiten so Batman-Style detektivmäßig. Dann machst du mit Leuten dann auch Gespräche hast und auch richtige Dialog-Trees machen kannst. Alles, wie gesagt, komplett vertont und auch mit Peter Weller als Sprecher mit dabei. Und ich war super angetan davon. Ja, also mir hat's echt Fun gemacht, weil ich dachte so, ey, die haben den Spirit von Robocop als Franchise getroffen. Das Spiel macht Spaß, es gibt einen hohen Splatter-Faktor einigermaßen, also es sprallert schon einigermaßen, wenn du auf die Gegner aufballerst.
Ich habe mir ein Video von dir angesehen und wirklich in alle 2-3 Minuten, boah, wie so ein kleiner Junge, das war voll süß.
Ja. Die haben natürlich den Blutfaktor extrem hochgedreht da und man muss sagen, die Gegner können zersplattern, aber jetzt nicht in 3 Milliarden Teile Fallout-Style. Die können schon mal, da kann man einen Kopf fehlen oder Arme oder sowas weg, aber du kannst die Leichen nicht danach nochmal ballern für die unsere Gore-Fiends da draußen. Hm. Also die haben schon ein bisschen hier und da aufgepasst, das vielleicht nicht zu viel dann zu machen, aber es ist immer noch gewalttätig genug, um Robocop entsprechend auch zu entsprechen. Und ich finde es einfach echt cool, auch wenn es eben, wie gesagt, kein Spiel ist, wo da ultra viel Budget verglichen mit so einem Spider-Man 2 oder anderen Sachen da drin ist. Aber ich bin näher dran an einem Robocop als an einem Spider-Man zum Beispiel und habe mich da mehr zu Hause gefühlt. Ich muss jetzt gucken, wenn das finale Spiel draußen ist, wie gut funktioniert diese Formel auf ein ganzes Spiel hinaus. Weil ich war jetzt in dieser kleinen Sandbox unterwegs, bin ich dann in anderen Sandboxen, da wo neue Aufträge ablaufen, sind da so Instanzen dabei, also Level, wo ich zwischendurch mal mich durch ein Hochhaus arbeite. Die haben auch storymäßig ein paar coole Sachen sich dann so überlegt mit so Flashbacks an sein Leben von Murphy, also der Polizist, der so Robocop geworden ist, die dann so auch tatsächlich mit deiner Wahrnehmung so spielen, auch gut emotionalisiert und alles gemacht. Und wenn sich der Spaß hält und das irgendwie nicht dann zu sehr nichtig wird mit einem Upgrade-Pass, den du hast, Rollenspielemente auch noch, ne, Experience machen, durch Polizeiarbeit erledigen und die dann investieren in bessere Heat Vision, da keine Ahnung, ne, was du da hast, finde ich, dass man tatsächlich echt einen coolen kleinen Geheimtipp hat und ich werde spielen auf jeden Fall und hoffe, dass es den ersten sehr guten Eindruck hält bei mir.
Sarah, ich glaube, du bist ähnlich wie ich ein frühes 90er-Kind. Kann
Mitte
das sein?
Sogar, ja.
Ach krass, okay. Nee. Du kannst wahrscheinlich mit Robocop nichts anfangen.
Also ich habe schon mal von Robocop gehört, so, aber das war auch mein erster Gedanke. Also ich finde ja cool, dass du da so viel Spaß dran hast. Aber ich frage mich, da gab es ja zwischenzeitlich auch nicht nur bei Games nichts Neues, oder? Also du hast gerade gesagt, das letzte Game ist irgendwie knapp 20 Jahre her.
Es gab einen Reboot-Film, den ich geflissentlich ignoriert habe vor vielen Jahren. Also vor, weiß nicht, ist es schon 6, 7 Jahre her oder so? Ist schon ein bisschen, ne?
Aber auch das...
2016 irgendwie, ne, sowas.
Auch das ist ja dann schon lange her. Warum jetzt Robocop?
Es ist interessant. Also ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich bin eben die richtige Altersklasse. Ja. Und ich meine auch, dass aber so, dass das Feedback allgemein recht positiv gegenüber dem Spiel hier gewesen ist. Vielleicht einfach, weil wir nicht nur, auch wenn die Marke an sich jetzt nicht die aktuellste ist, wir haben ja so die letzten Ausläufer der 80er-Nostalgie. die jetzt noch hält. Und, und Robocop ist auch ein Part sozusagen, also alleine der, der Style, wie Robocop selbst designt ist, das ist pure 80er. Mhm. Ne? Und das ist wahrscheinlich in so viel Nostalgie behaftet nochmal mit dabei, dass selbst Leute, die nicht in den 80ern groß geworden sind, durch Osmose einfach nochmal ein bisschen vertrauter damit sind und vielleicht so nachvollziehen können. Ich würde denen echt großen Erfolg wünschen und so weiter. Und ich hoffe mal, dass es vernünftig funktioniert. Aber natürlich muss man gucken, ob es dann andere Leute aus außer alten Knackern wie mich dann interessiert.
Ich sehe einen Film von 2014.
Das muss er sein, ja.
Ja, tatsächlich.
Habe ich geflissentlich ignoriert. Soll nicht so gottenübel sein, aber für mich ist Robocop Robocop 1. Vielleicht Teil 2 ein bisschen.
Ich habe wirklich am Anfang gedacht, das ist so ein DLC von diesem, oh Gott, wie heißt denn das? Das hast du auch mal mitgebracht. So ein Shooter, Rocky City, auch mit 80er-Jahren Leuten.
Ja, ja, nee, Detroit. War es Detroit? Rocky City?
Rocky City.
Irgendwas mit Rocky City, ja.
Ohne, ich
mit ganz vielen von diesen von Schauspielerstimmen.
Das war aber auch, das war, also es war nicht meins, sagen wir mal so, ne?
Crime Boss Rocket City.
Crime Boss Rocket City. Zudem, ich meine, da hatten wir ja auch, glaube ich, drüber gesprochen. Wir hatten auf dem Sender nochmal eine Session, die, wo die Leute gespielt haben. Das Ding ist, wenn du richtige Schauspieler da reinholst, die dann Rollen verkörpern in deinem Spiel. Wir sind so durch GTA verwöhnt, was die mit diesen Schauspielern anstellen, in welche Rollen die da reinpacken, was das Writing angeht von solchen Sachen. Dass außer ich bin Vanilla Ice und ich verkaufe Diamonds, weil Ice ist in der Gangstersprache Diamanten, reicht für mich nicht.
Ne? Nee, da habe ich keinen Bezug dazu tatsächlich.
Ist nicht weiter schlimm, dafür haben wir den Gregor da. Robocop, sagst du, kommt unter anderem für den PC.
Ja.
Ich habe gesehen, dass Epic da wieder mit involviert ist. Wahrscheinlich kommt es exklusiv für den Epic Store.
Na, ich habe es bei Steam auf jeden Fall die Demo runtergeladen.
Echt, ja?
Meine Steam Epic PS5 Series X ist Unreal 5 Game.
Deshalb
ist es nicht für. Ich meine, es gibt's nicht für alte wegen der Engine, für alte Konsolen.
Verstehe. Ich sehe hier auf jeden Fall ganz groß dass die Epic-Page hier beworben wird. Von daher sind die da wahrscheinlich irgendwo auf irgendeine Art und Weise mit dabei. Robocop Rocky City.
Rogue City, nicht Rocky City. PC meine ich 50 Euro, Konsole 60, irgendwie so. Das müssen wir noch gucken.
Ja.
Also jetzt nicht den 80-Euro-Bereich.
Alles klar. Gregor, du hast noch einen kleinen, aber feinen Titel mitgebracht. Oh Gott, jetzt bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Sonic Superstars nennt sich das.
Ich habe kurz reingeschaut, weil ich gedacht habe, oh, die trauen sich einiges, jetzt ein neues Sonic-Spiel 3 Tage von Mario Wonder rauszubringen. Ja, die haben sich einiges getraut, ne?
Ist das nicht von den Balan Wonderworld?
Das ist von dem Team, das Balan Wonderworld gemacht hat, jetzt Sonic Mania in 2,5D nochmal ein bisschen in der Art mitmachen, wobei man sagen muss, Art Zest, glaube ich, heißt das Team, aber es ist ja das ausführende Organ gewesen für Yuji Naka damals bei Balan Wonderworld, der mittlerweile ja seine Gefängnisstrafe hat.
Der schwedischen Gardinen.
Nicht wegen Balan Wonderworld, wegen anderen.
Wobei, muss man sagen. Mega zynisch. Nee, komm.
Nein. Hab ich noch schön den Game-2-Beitrag dazu gemacht in der zu Balan Wonderworld. Nein, aber ich fand Sonic Mania vor ein paar Jahren richtig geil, muss ich sagen. So als Retro-Style-Revival war ja auch ein Game, was von Fans zum großen Teil gemacht wurde, die mit Sonic-Spielen groß geworden sind und Sonic-Fangames gemacht haben. Die haben gesagt, wie könnte ein ultimatives 2D-Sonic-Spiel für uns aussehen? Das war richtig cool im Level-Design, in der Spielbarkeit. Jetzt ist kein neues Sonic Mania dabei rumgekommen. Ich glaube, hier ist es ja zumindest, sollen wohl noch, ich muss mir da noch mal durch die ganze Entstehungsgeschichte hier durcharbeiten, aber sie sind nicht komplett rausgenommen worden, alle Entwickler, die bei Sonic Mania dabei waren, sondern irgendwas sollen sie wohl doch noch damit zu tun haben, aber es ist mehr ein Produkt der japanischen Seite hier aus, die gesagt haben, hey, wenn so ein 2D-Style Sonic wieder funktioniert, machen wir aber 2,5D-Grafik draus, schön Polygon-Optik und probieren wir mal aus mit Koop-Multiplayer bis zu 4 Leuten, dass sie da wieder unterwegs sein können. Wobei, das habe ich selber nicht ausprobiert jetzt. Das hat der Kollege Wirt auf der Gamescom mal kurz im Koop gespielt. Da könnte er wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe den Singleplayer mir dann nochmal jetzt in Ruhe angeguckt, ein paar Stündchen gespielt vorher. Ich fand's okay, muss ich sagen. Es hat mich jetzt nicht so geflasht vom Level-Design und wie sich allgemein die Figuren gesteuert haben, verglichen mit Mario Wonder sowieso. Aber vielleicht ist es auch so, dass Sonic ist wahrscheinlich nicht so träge, wie ich den Eindruck hatte jetzt bei Sonic Superstars. Aber wenn du den in 2D siehst, fühlt er sich wahrscheinlich ein bisschen anders an. Hier hatte ich das Gefühl, als ob ich so einen kleinen Panzer immer hin und her lenke, bis der wieder umgedreht ist und alles. Ist wahrscheinlich ein sehr subjektiver Eindruck, weil ich schon lange die Art von Game nicht mehr gezockt habe.
Ja.
Ansonsten, die Geschwindigkeit ist da. Du hast ein bisschen so variables Design im Level, weil du 4 Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten angehen kannst. wobei mir alles außer Sonic wenig Spaß gemacht hat. Ne? So mit Tails hochfliegen oder mit Knuckles irgendwo gleiten und anheften, hat mir jetzt nicht so viel gebracht, die Level so zu erkunden. So ein paar nette Ideen drin, aber grundsätzlich, es war jetzt nicht der gleiche, die Liebe auf den ersten Blick wie bei Sonic Mania. Und ich muss auch sagen, letztes Jahr mit Frontiers habe ich auch durchaus Spaß gehabt. So im Vorfeld zu Mario hatte ich jetzt nicht den Drang, schnell durchspielen und alles. Ne? Also ich konnte jetzt gut den Controller beiseite legen und ich werde es dann auch noch weiterspielen. Aber dafür, dass du das gleiche bezahlst wie bei Mario Wonder,
musst du. Oh mein Gott, ist das ein Vollpreisspiel?
Also 60 Euro Spiel. Oh ja. Oder du kannst natürlich mehr bezahlen, wenn du deine Charaktere als Lego-Figuren haben möchtest, in alternativen Kostümen. Du kannst einen Zehner drauflegen oder nochmal extra, die für DLC dann kaufen, direkt zum Start. Und es ist weiterhin gewagt, dass du es in der Woche mit Mario rausbringst. Du musst dir sehr sicher deinem Produkt gegenüber sein. Oder die wollen vielleicht darauf hoffen, dass so der Synergieeffekt, guck mal, neues Mario und ein neues Sonic kommen raus. Nostalgie, lassen wir beide jetzt hier holen. Wenn du kein Hardcore-Fan bist, und ich bin eigentlich Hardcore-Fan bei solchen Sachen, aber ich weiß nicht, ob du dann direkt gleich 60 Euro für ausgeben wollen würdest. Weil es hat mich nicht so geflasht bisher. Aber nicht schlecht.
Mir tut schon fast ein bisschen, also ich fände es echt geil, wenn mein Mario wirklich so einen knallharten Konkurrenten hat. Und mit Sonic sehe ich auf jeden Fall das Maskottchen dahinter. Bloß sehe ich die Qualität der Spiele noch nicht so. Also es hört sich alles nach nett an, aber nicht nach herausragend.
Vielleicht macht es Klick. Vielleicht war ich nicht beim richtigen Mindset, wo ich es gespielt
habe. Naja, aber ich habe mich ja vorher ein bisschen umgehört und umgelesen. Und da bist du ja nicht die einzige Person, die ähnlich denkt. Ich glaube, insgesamt ist das ein sehr Medium-Spiel, was jetzt nichts heißen soll. Also wenn man Bock auf Sonic hat und auf die Welt, dann ist das natürlich interessant. Aber keine Ahnung, ich habe mir hier gerade das neue Spiel der Sonic Mania Devs angeschaut, das nicht Sonic heißt, sondern Penny's Big Breakaway. Ich weiß nicht, ob ich das was sage.
Das gab es auf einer Direct, oder?
Genau, das wird für die Switch unter anderem erscheinen. Und das sieht richtig toll aus. Sie sehen hier gerade Animationen. Das versuche ich mal ein bisschen zu skippen.
Ja, es war so ein bisschen 3D auch, ne?
Genau, mit einem Jojo, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja.
Und das ist halt elementares Spielelement, das du halt verschieden und anders einsetzen kannst, je nachdem, wie die Situation gerade aufgestellt ist. Und das sieht halt wirklich toll aus. Jeder Frame ist interessant. Ich habe einfach große Lust, das zu spielen. Und das vermisse ich so ein bisschen bei den Sonic-Spielen, diese Frische, diese Leichtigkeit, die du unter anderem hier siehst. Und das kommt für mich eher an einen Mario ran.
Das ist eher so ein bisschen, machen wir jetzt unser Odyssey-Style.
Ja, oder? total. Und diese, keine Ahnung, vielleicht kann man das Ambition nennen, vielleicht ist das zu fies, aber das vermisse ich so ein bisschen bei neuen Sonic-Spielen. Die ruhen sich sehr stark auf dieses, auf diesen sehr starken Markenwiedererkennungswerk von Sonic aus, aber so die Spiele an sich, also die sehen im Grunde genauso aus wie vor 20 Jahren, bloß halt mit schönerer Optik so.
Ja. Sonic ist weiterhin eine Cash-Cow, muss ich sagen. Natürlich wird es dann auch immer bedient werden mit neuen Spielen auf die eine oder andere Art. Und da tust du Sonic Frontiers ein bisschen unrecht, weil die haben schon da einiges ausprobiert, das nicht exakt das gleiche ist wie vorher. Müssen wir sehen, wie es tatsächlich bei Sonic Superstars jetzt war. Nicht, dass die Japaner sich gesagt haben, verdammt, die Amis haben das beste Sonic-Spiel ever gemacht mit Sonic Mania. Lass uns doch mal gucken, dass wir es jetzt richtig nochmal selbst können ohne die. Und sah jetzt super interessant aus. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, dieses Penny's Big Break. Ja.
Big Breakaway.
Big Breakaway, weil gerade der Ideenreichtum scheint da ja vorhanden zu sein. Das ist ja was ich dann so zu schätzen weiß. Und Sega kann gefühlt ja machen, was sie will mit Sonic. Selbst wenn die Spiele nichts taugen, wird sie trotzdem gekauft. Ist umso besser, wenn sie zumindest ein bisschen was taugen. Der Metacritic ist auch nicht so schlecht jetzt von Superstars, ne? 75?
Ja, ist okay.
Sind keine 93, glaube ich, hat Wonder oder so gekriegt, ne?
Oh, echt?
Irgendwie sowas.
Oh, wow. Okay.
91, ja. Nee, 91 war Spider-Man, meine ich, ne?
Ja.
Sarah, kannst du irgendwas mit Sonic anfangen?
Jein. Also mit Sonic habe ich nicht so die Verbindung, weil ich halt auch keinen Mega Drive oder sowas hatte.
Ah ja.
Ich war ja Nintendo-Kind, dementsprechend kam das dann mit Sonic Colors oder so. Keine Ahnung, wann das war, zeitlich gesehen.
Oh,
irgendwann.
2008?
Ja, ich meine, das ist ein Wii-Spiel.
So?
Ja.
Nee, 2010. Was?
Also mir war Sonic natürlich ein Begriff so, aber spieletechnisch war ich da nie so drin. Ich habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal Sonic mir über den Weg gelaufen ist und gekauft habe ich Picross S Mega Drive Master System Edition im Switch Online Shop für 10 Euro tatsächlich. Kann ich nur empfehlen, wenn man auf Picross steht. Fand ich auch sehr witzig, dass es das gibt. Ist auch schon 2 Jahre alt. Hat natürlich ganz viele andere Mega Drive und Master System Charaktere auch drin. Habe ich gerade gespielt. Fand ich nur eine witzige Anekdote zu dem Thema. Ja.
Falls ihr eine Alternative braucht zu Sonic, Picross is your game. Vielen Dank, ihr Lieben. Kommen wir zum letzten Spiel des heutigen Tages. Habe ich mitgebracht.
Ja.
Und zwar nennt sich das Mosalina.
Wie hast du mich genannt?
Ist ein Spiel, das im Grunde relativ wenige Menschen kennen. Ist ein kleines Spiel. Ein Mann-Dev ist das. Und es beschreibt sich selber als ein Hostile Immersive Sim. Was ist ein Immersive Sim? Da wird man wahrscheinlich eher Spiele wie Deus Ex oder jetzt auch kürzlich Cyberpunk mit in Verbindung bringen. Das sind Spiele, die dich vor eine Situation stellen und du diese Situation auf verschiedene Art und Weisen bewältigen kannst. Und Mosalina ist im Grunde ähnlich, bloß sehr, sehr, sehr viel kleiner, sehr rudimentärer, aber nicht minder interessant, weil ich liebe dieses Spiel. Was passiert hier? Du wirst in Level geschubst, die nicht random sind, alle handgeneriert und dazu bekommst du Items. Du bekommst echt viele Items, also du hast eine verschiedene Auswahl an Items, du weißt aber nicht, was diese Items machen. Das musst du halt Stück für Stück halt kennenlernen. Entweder kannst du einen Pilz aufrufen, der als Trampolin dient, oder du hast einen Bambusstab, der halt immer länger wird und dadurch zu einer Brücke wird. Und diese Items, die du hier gerade unter anderem in den Trailer gesehen hast, die werden dir random zugewürfelt. Du hast halt eine Auswahl von 25 ungefähr, jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum geworfen, und pro Level bekommst du drei Items zugewürfelt. Und das Spiel hofft, dass du mit diesen drei Level dieses Rätsel oder dieses Level bewältigen kannst. Und das ist im Grunde das Spiel. Wenn du das aufs Einfachste runterbrichst, dann kannst du das im Grunde so beschreiben wie ein Zelda Tears of the Kingdom Schrein, nur halt in einer Prototypphase. Mhm. Also genauso ähnlich funktioniert das, dass du vor einem Problem gestellt wirst, du bekommst eine Handvoll Tools und mit diesen Tools musst du diese Level bewältigen. Du kannst nicht einfach zum Ausgang, sondern du musst immer auch zwei Früchte oder eine Frucht aufsammeln, und mit dieser Frucht kannst du dann quasi den Ausgang triggern und da kannst du halt durch. Und deine Aufgabe steht darin, erst einmal den Weg aufzubereiten hin zur Frucht, den Ausgang triggern, und wenn du bei der Frucht angekommen bist, auch nochmal deinen Weg zum Ausgang zu finden. Und das ist je nach Item, weil weißt du ja nicht, was du bekommst, ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt tausende Möglichkeiten, wie du da diese Level bewältigst, und ich habe das zu Tode gefeiert. Ich habe, glaube ich, so 3-4 Stunden mittlerweile gespielt. Ich werde noch super viel Zeit mit verbringen. Kann sich auch eine Demo runterladen, wo ein paar Items mit dabei sind und wo einige schon mehrere Stunden mit verbracht haben. Ich finde das wirklich ganz, ganz großartig. Es macht extrem viel Spaß und ich liebe es einfach, dass das Spiel auch keinen Hehl draus macht, dass einige Level auch nicht mit den Items, die du zugewürfelt bekommst, nicht bewältigen werden kann. Also dass du explizit auch immer wieder dazu angehalten wirst, ey, wenn du es nicht schaffst, dann reroll einfach und du bekommst einen neuen Level und du bekommst neue Items und dann kannst du halt zusehen, dass du das bewältigst. Und ja, wenn man vor allem Lust hat auf Herumexperimentieren, auf Rätsel, auf unkonventionelle Rätsel, dann ist Mosalina auf jeden Fall ein Spiel, das ich wärmstens empfehle. Kostet 5 €, ist aktuell für Steam erhältlich. Leider nicht Steam Deck kompatibel, als ich zuletzt gesehen habe. Gibt's es leider auch nicht für die Switch. Es wäre ein perfektes Handheld-Ding. Aber nichtsdestotrotz hat mich das Spiel, und das schaffen echt wenige, vor dem PC geschubst, um es halt auch wirklich zu spielen. Das mache ich nicht so gerne. Bei Mosalina habe ich eine Ausnahme gemacht. Ich bin da sehr speziell, glaube ich, mit meinem Spielegeschmack. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das euch irgendwas gibt.
Sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Also von wegen aus, ich mag kleine Puzzle-Games, gerade die dich noch mal ein bisschen so anders beanspruchen. Während du erzählst, habe ich noch mal gerade geguckt, aber dann hast du gesagt, gibt's ja nur für den PC. Ist immer so, gerade bei den Indie-Games, du hast 5000 Sachen, die jede Woche rauskommen, auch davon mindestens 4000 interessante, die du dann übersehen kannst. Ich bin ja seit einiger Zeit eben auch auf dem Programm der Xbox Indies, wo ich dann immer davor in so ein paar Sachen reinschauen kann. Und da gibt's 500 Sachen, die mich schon interessiert haben von den aktuellen diese Woche. Und das hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Mhm. Es ist immer schade, dass gerade solche Spiele man komplett verpassen kann, wenn nicht irgendjemand mal ein Auge drauf abwirft.
Voll. Ich habe das nur auf dem Schirm gehabt, weil ich vor 6 Monaten ein GIF auf Twitter irgendwie gesehen habe, das mich interessiert hat. Und seitdem folge ich dem Dev und er postet immer wieder neu. Und das Geile ist, der checkt's halt selber nicht. Egal was ich mache, es funktioniert halt irgendwie. Okay. Und das ist für mich immer so ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass da jemand auf Gold gestoßen ist.
Mir kommt der auch total bekannt vor. Ich habe das gerade nämlich gesucht, Stuffed Wombat heißt er.
Ja, genau.
Und ich weiß nicht, warum, aber ich habe auch gerade so eine Liste an Spielen, die er selber gemacht hat oder an denen mitgearbeitet hat, aber halt lauter solche kleinen Dinge, die wahrscheinlich yeah. auf Itch.io und Co.
Genau.
Unterwegs sind. Ich weiß nicht mehr, wegen welchem Titel der mir so in Erinnerung geblieben ist, wahrscheinlich auch wegen dem sehr süßen Namen. Aber Mussalina sieht super aus. Ich bin jetzt schon wieder dankbar dafür, in diesem Game Talk zu sein, weil du wieder solche Sachen mitbringst, auf die ich mich freuen kann. Und ich habe sofort an Baba Is You gedacht.
Ja, total.
Look her.
Ja.
Hab auch erst überlegt, ob das irgendwie ein Nachfolgertitel sein Nein. kann oder so. Sieht aber einfach, erinnert mich optisch sehr doll daran. Da hatte ich nur das Problem, dass das so schnell, so exponentiell schwer für mich geworden ist und ich dann die Lust dran verloren habe, weil ich ungerne bei Rätseln irgendwie nachgucke. Und dann nehme ich mir aber trotzdem den kompletten Spielspaß, indem ich es dann gar nicht weiterspiele, weil ich frustriert bin. Aber durch dieses random generierte, was die Items angeht, was du gerade beschrieben hast, könnte das tatsächlich was für mich sein.
Absolut. Das Ding ist hier auch, dass das Spiel gar nicht will, dass du eine scheiß Zeit hast, sondern es ist wirklich zu 100% experimentier, hab Spaß und wenn es nicht funktioniert, scheiß drauf, nutz andere Items, mach ein neues Level und es funktioniert einfach immer. Ich habe wirklich so viel Freude, erst einmal zu checken, okay, was für Items habe ich jetzt hier gerade? Dann hast du auf einmal so eine Kröte, die du werfen kannst und dann springt die da so rum und dann springt sie auf einen Stachel und dann ist sie tot, aber gleichzeitig ist sie auch eine Plattform geworden, mit der du die Stacheln überwinden kannst. Dann hast du halt Fische, die entweder tot sind oder auch so rumhoppeln und du sie auch gleichzeitig als Plattform nutzen kannst und sie können auch nach oben hoppeln. Das bedeutet, du kannst auf den Fisch drauf und dann kannst an Höhe gewinnen. Dann hast du Pfeile natürlich, die du auch aneinander stacken kannst und so wie in Tears of the Kingdom so eine Brücke bauen kannst. Und das sind halt nicht mal alle Items, die ich habe noch mindestens die Hälfte, die ich nicht gesehen habe. Und ich freue mich da einfach schon tierisch drauf, mir das nochmal anzusehen und mehr Items mir anzugucken und zu schauen, wie groß das Potenzial eigentlich ist. Und für 5 Euro möchte ich da auf jeden Fall zumindest mein Siegel dahinter klemmen und sagen, guckt euch das unbedingt an, falls ihr Interesse habt an Rätselspielen, bisschen Plattformer und mal unkonventionelle Spiele auszuprobieren.
Darf ich auch mal eine Indie-Game-Empfehlung reinwerfen?
Klar, sehr gerne.
Und gerade dran denken, kannst du mal dieses Spiel Isles of Sea and Sky.
Oh, das kenne ich, glaube ich.
Isles of Sea and Sky kommt nächstes Jahr hoffentlich raus. Ich habe es, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren auf Kickstarter unterstützt. Damals hieß es aber noch anders. Da hieß es Akura, A-K-U-R-R, wie auch immer. Akura, so wie man spricht. A-K-U-R-R. Egal. Es ist ein Indie-Game. Ich meine auch jetzt nicht von einem riesigen Team, sondern vielleicht sogar von einer Person. Ich habe es bei Kickstarter unterstützt, weil es essentiell The Legend of Zelda, aber Sokoban-Style ist. Also Sokoban, der Schiebepuzzle, wo man die Kisten in die richtige Ecken schiebt.
Ja,
muss.
Ja, ja.
Und da hatte ich die Demo mal runtergeladen. Ich fand es so gut, dass ich es auf Kickstarter unterstützt habe. Und es hat seit den letzten Jahren wurde immer weiter fleißig dran gearbeitet. Mittlerweile in der Umbenennung in Isles of Sea and Sky. Ein bisschen generischerer Titel, aber ich hoffe, der funktioniert für die dann. Und ich hatte damals mit der Demo vor ein paar Jahren.
Oh, das sieht toll aus.
Gerade von wegen so Puzzles und andere Sachen und Zelda funktioniert für mich ja sowieso immer. Eine Demo kann man sich runterladen, also die ich auch dann damals schon bei Kickstarter schon wahrscheinlich spielen konnte. Und es steht hier Release 1. Quartal 2024. Ich hoffe, dass sie endlich mal bald damit soweit sind. Musste ich nur gerade denken, wo du schon mal Puzzles und eigenständig und
definieren.
Das ist mir gerade nochmal reingeploppt.
Voll cool. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Das sieht geil aus. Isles auf Sea and Sky nennt sich das.
Ja.
Cool. Vielen Dank, lieber Gregor. Das war's tatsächlich. Wir sind fertig hier mit dem Game Talk. Nächste Woche, ich muss kurz nachdenken, Alan Wake 2.
Ui.
Wenn's passt, Metal Gear Collection.
Oh. Ui.
Müsste nicht wissen, ob du was taugt.
Ja, weiß ich nicht.
Wirst du
mitbringen wahrscheinlich nächste Woche.
Mal schauen, ja. Ich will auf jeden Fall reingucken, muss ich nur zeitlich dann schaffen.
Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, Sarah, dass du jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander hier die Stange gehalten hast. Du bist jederzeit eingeladen. Wenn du das Gefühl hast, du hast ein Spiel gespielt, über das du sprechen musst, shoot mir a message und du wirst hier sein.
Ja, sehr gerne. So machen wir das. Aber nächste Woche könnt ihr schön ohne mich euch gruseln.
David wird da sein.
Sehr gut.
Und der wird, glaube ich, Alan Wake 2 spielen. Vielleicht ich auch, vielleicht Gregor. You will see. Ihr könnt unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Mario Wonder genauso feiert wie der Rest des Internets gefühlt. Oder ob ihr eher auf Spiele wie Mussolini steht. Und generell eure Meinung zu der ganzen Gaming-Industrie-Diskussion würde mich auch interessieren. Gerne hier unten in die Kommentare. Ein bisschen weiter hochhavern. Da seht ihr den Daumen nach oben. Klickt den da drauf. Und ansonsten gilt wie immer rbtv.link/gametalk, der einzige Link, ja genau, hier, um diese ganze Firma zu unterstützen, der funktioniert. Danke an euch nochmal. Danke euch, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Ciao.